glaube, der sagt jetzt auch, dass er gerade aufnimmt, ja. Wir wissen also noch nicht, ob wir es auch veröffentlichen. Also was wir veröffentlichen, auf jeden Fall der Ton. Du kannst beginnen, Nils.
Ja, wunderbar. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 150. Vorab eine kleine Info hier von Slini 11, der sich aus der Podcast-Nachbearbeitung meldet. Wir werden im Laufe des Podcasts auch noch einige Abschnitte haben, wo wir unter anderem CGIO-Funktionen etc. vorstellen und die da erläutert werden, auch mit Bild. Und wir veröffentlichen diesen Podcast auch als Videopodcast bei YouTube. Und wer an dem Bildmaterial interessiert hat, kann sich dort auch gerne die Folge anschauen und anhören und dann auch sehen, was dort aufgenommen wurde. Viel Spaß.
Trommelwirbel.
Ja, herzlich willkommen in der Runde heute mal, vermutlich mit Bild. Zumindest sind wir heute mal ausnahmsweise nicht bei Mumble unterwegs, sondern abweichend bei Jitsi. Heute für diese Jubiläumsfolge. Und ich würde sagen, wir starten einmal mit der Vorstellungsrunde. Jetzt weiß ich gar nicht, wir haben ja nicht mehr unsere Liste, die irgendwie alphabetisch ist. Ich weiß auch gar nicht, ob hier alle irgendwie unterschiedlich aufgelistet sind.
Na dann führ uns mal rein und sag, ja, wen du jetzt gerne haben willst, und der stellt sich dann kurz vor.
Ja, Mika, ich mach das hier mal von mir. Andi darf starten.
Guten Abend aus Konstanz, wünscht Andi.
So, dann darf JG24, den Sam überspringe ich mal, der ist nämlich ohne Ton, aber hallo Tungma.
Ja, mich hast du nicht übersprungen. Schönen guten Abend hier von JG24 aus Flensburg.
So, Mika, dann darfst du.
Ja, also ich bin Mika aus Berlin, ich vertrete den Support und jetzt könnt ihr mich auch mal live sehen.
Dann darf Lineflyer.
Jo, der Lineflyer aus der Nähe von Düsseldorf. Heute war ja vorher auch schon dabei, heute aber unter anderem auch für CGO mit dabei, weil wir so lieb eingeladen wurden.
Dann darf der ABFT.
Ja, guten Abend auch von mir. ABFT, auch Bernhard, Ruhrgebiet, auch eines der Core-Team-Mitglieder von CGO und heute in der Rolle mit dabei.
So, dann darf noch John Marco.
Mein Name, Nickname ist Schatzforscher. Ich freue mich auf den Abend.
Und zuletzt noch KT27.
Auch von der Schwäbischen Alb einen schönen guten Abend.
Und auch noch hörend, das ist der Südpol dabei. Ja, da sind wir auch schon vollständig in unserer Runde. Und wie immer würde ich sagen, starten wir mal mit den Rückmeldungen zum letzten OC Talk. Und da gab es tatsächlich Rückmeldungen, allerdings nicht zum letzten OC Talk, sondern schon zum vorletzten OC Talk, die dann einmal erst geschrieben wurden, oder ich weiß, oder wir haben sie vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das kann sein, ich bin jetzt auch nicht sicher, aber auf jeden Fall ist es zum OC Talk 148 ein Kommentar reingeschneit von Mr. Krit. Er sagt, hallo allerseits, jetzt wo der Podcast dank Slini 11 wieder löppt, also ich denke mal, es heißt läuft, bin ich regelmäßig dabei. Heute gab es wieder sehr interessante Beiträge. Der absolute Favorit ist der automatische Webcam-Lock klasse. Also das ist ein Gruß in die Schweiz, das ist ja von, hatten wir im letzten Mal berichtet, ich glaube sogar beim letzten Mal schon, ne? 149. Ja, und macht weiter so. Gruß aus Westfalen, Mr. Krit.
Ich glaube, das war 148, wo wir über diese Webcam waren. Stimmt. Weil der Kommentar ist ja auch zum
Der nachfolgende Kommentar sagt es ja auch aus. Es war ja von Lennart Huhn und er sagt Ergänzung von Lennart Huhn zum OC-Talk 148. Hallo allerseits, zu meiner Kamera und Technologien habe ich noch ein KI-Erklärvideo, falls es jemand interessiert. Gut, da ist jetzt ein Link, den kann man schwer in Worte fassen. Ich sag einfach mal, guckt euch die Shownotes an. Grüße Lennart aus Bettakinden, Bern.
Genau, ja, da war ja dieser spannende Geocache, den der Lennart da gelegt hat, wo man in eine Note was reinposten musste und dann hat seine Webseite auf Basis, wenn man diese Note reingeschrieben hat, dann, ich meine, es war über die API, das irgendwie registriert und dann ein Webcam-Foto vor Ort gemacht. Ja, Also ganz spannende Idee.
Ja, und ich glaube, er hat das jetzt auch immer noch weiterentwickelt. Also es ist quasi sozusagen sein
Lieblingsprojekt.
Ui, was? Lieblingsprojekt? Und zwar hat er noch eine Art automatische Erkennung reingebaut. Das heißt, wenn man winkt, fängt er automatisch dann an, das Log zu machen. Also das Foto für seine Webcam. Das fand ich interessant. Aber er ist da noch ein bisschen am Tüfteln. Aber irgendwas mit Winken hat er da schon so ein bisschen drin. Deswegen heißt der Cache auch nur noch, also hieß er kurzzeitig, ich weiß nicht, ob er ihn umgenannt hat, nur noch ein Winke-Emoji als Titel. War mir auch neu, dass man ein Cache nur gar keinen Namen geben kann, sondern nur noch ein Emoji aus einem Emoji besteht.
Ja, ich glaube, das geht auch ganz kurz. Also Emojis gehen ja schon länger und werden ja auch fleißig genutzt, auch ein Cache-Titel.
Schwierig bloß, wenn du dann danach suchen willst, ne? Also wenn du vom PC ein Emoji eintragen willst, könnte es schwierig werden.
Ja, das stimmt, das ist nicht ganz optimal.
Warte mal kurz.
Ja, dann habe ich gesehen, dass der Mr. Crit, der ja den ersten Kommentar geschrieben hat, sogar auch noch eine weitere Rückmeldung quasi hatte, aber da als Postkarte. Und zwar ist die aus Cuxhaven. Und da sieht man so, ich glaube, unterschiedliche Wahrzeichen von Cuxhaven, vor allem viel Leuchttürme und irgendwelche anderen Türme. Die sind da auf jeden Fall dominant, aber auch ein bisschen Meer und Wasser. Und er schreibt, hallo UC-Team, schöne Grüße aus dem verschneiten Norden, in Klammern Cuxhaven. Ist sehr kalt hier oben, dafür schmeckt der Grünkohl besser. Gruß, Mr. Crit, PS auf Wunsch eines einzelnen,
Herren.
Herren, heute mit Briefmarke, ja.
Ich weiß es auch. Ich musste übrigens auch zweimal lesen. Ich dachte, er ist Helfer oder so. Ja, also Briefmarke ist natürlich schöner, finde ich. Aber moderner in der Zeit ist natürlich das mit Hashtag Porto. Und ich kann Mr. Kritz sagen, inzwischen verwenden wir es auch. Also ich habe meine Frau da diese App installieren lassen und seitdem sind wir fleißige Nutzer von diesem kryptischen Code, den man dann zugewiesen bekommt. Also ich finde das nicht schlecht. So hat man immer eine Briefmarke zur Hand. Ne? Aber naja, trotzdem, ich bleibe dabei. Briefmarken finde ich schöner. Obwohl die Postkarte an sich ja schon schön ist, muss ich sagen. Ne? Das reicht ja eigentlich schon. Man hat hier ein schönes Bild.
Ja, ist ein schönes Motiv, das stimmt schon.
Und ich glaube, inzwischen ist es da auch ein bisschen wärmer geworden. Also zumindest hier in Berlin ist der Frühling ausgebrochen, seit 2 Tagen. So.
Ja, apropos Berlin, Mika, da gibt es Neuigkeiten zur Quali zur 20. Geocaching-Meisterschaft, die ja auch in Berlin stattfinden wird.
Genau, und jetzt darf ich auch verraten, wo sie in Berlin stattfinden wird. Das war ja ein bisschen, naja, wir wollten es nicht so sehr verraten, weil es ja auch Teil war, was man in der Quali erst herausfinden sollte. Es geht zum Fort Hanneberg. Fort Hanneberg ist eine alte Festungsanlage ganz im Westen Berlins, also noch ein bisschen weiter, man ist schon in Brandenburg, also es ist wirklich kurz vor dem Tor Berlins, ist nicht mehr in Benutzung, aber trotzdem teilweise schon wieder so restauriert, dass man da gut drin rumlaufen kann. Also es hat Lost Place Charme ohne Ende. Es hat jetzt gerade Winterpause, weil da auch Fledermäuse schlafen, übernachten oder überwintern. Und die haben das Fort so aufgeteilt, dass es so die linke Seite mehr der renovierte Teil ist. Der rechte wurde vom Denkmalschutz extra so verfallen gelassen. Das heißt, den kann man auch nicht groß betreten. Und da sind dann eben die vielen Fledermäuse auch drin. Und das wird jetzt unser quasi Austragungsort für die sein, die es geschafft haben, sich zu qualifizieren. Es haben sich ursprünglich 42 Teams gemeldet, quer durch Deutschland, wobei ich zugeben muss, der Norden und der, ja, sagt man mittlere Westen, so irgendwie so ein bisschen so links von Nürnberg, das war so ein bisschen so ein Loch noch, da hätte noch auch noch jemand kommen können. Aber immerhin gab es 42 Teams, eins hat leider krankheitsbedingt abgesagt und es haben sich folgende 16 Teams qualifiziert. Erster Platz V. Lerz, zweiter die Zusammengewürfelten, dritter Team Knüll, vierter die Rübennasen, fünfte Team Hildesheim, sechster Team Himmelblau, Siebte Glück auf, achte die unorthodoxen, neun die Curious Five. Teilweise sind die Namen vielleicht schon bekannt von anderen Meisterschaften. 10 Hasengriller OWL, 11 ist 089 License to Cash, 12 die Ahnungslosen. Dahinter steckt übrigens die Cash-Frequenz, Teile davon. Also Gratulation, die machen zum ersten Mal. 13 die Saalsucher, 14 Badischer Schwarzwald, 15 Mystery Masters Lausitz. Das sind die, die beim vorletzten Mal die Meisterschaft gewonnen hatten und sie nach Cottbus getragen haben, wo wir ja dann auch mitgemacht haben und dann der Ausrichter wurden, weil alle vor uns abgesagt hatten. So, und dann als letzter, lucky letzter, aber immer noch qualifiziert, Team Hansestadt Lüneburg. Allen anderen, ja, also bitte nicht traurig sein, wir können nicht so viele in diesem Lost Place oder in diesem Fort Hardeberg durchschleusen. Es muss ja auch alles zeitlich passen. Wir wollen auch nicht bis spät abends da machen. Also freut euch auf dieses, für die, die sich qualifiziert haben, freut euch auf die, auf das Finale, sag ich mal. Es wird ein schöner Tag werden, wenn es regnet, ist man im Fort eigentlich noch relativ gut geschützt. Das dürfte kein Problem sein. Es gibt zwar auch Außenstationen, aber ja, so, das meiste wird drin sein. Und jetzt ist nur noch die Frage zu klären, wo man was mit Campen in der Nähe findet. Da sind wir noch in der Verhandlung. Also vielleicht klappt's, vielleicht auch nicht. Da sage ich mal eine 50-50-Chance, dass es so ein Parkplatz ist, der direkt so in Verlängerung des Fortliegs. Das wäre vielleicht so ein Fußmarsch von vielleicht 700 Meter oder so. Das geht eigentlich. Ja, also Gratulation an die Teams. Wir freuen uns auf euch. Wann geht's los? Nochmal zum den Zeitplan. Das Finale findet am 27. Juni statt. Im Fort Hardeberg hatte ich das schon erzählt. Und das ist ein Samstag. Wahrscheinlich wird es auch ein Vorevent geben. Da weiß ich noch nicht, wo das stattfindet. Da sind wir auch noch in der Eruierung. Und es wird natürlich auch ein Zito oder ein Abschlussevent geben. Jo.
Ja.
Achso, ich vergesse immer, dass wir hier die ganze Zeit ja Bildübertragung haben. Ich kann ja sogar meinen Bildschirm teilen. Na gut, ich würde euch mal trotzdem mal einmal kurz das Bild mal teilen, um euch mal zu zeigen, wer dahinter steckt, hinter dem Team. Das Ozidoki-Team oder diese ganze Orga von dieser GCM 20. GCM steht übrigens für mich für Geocaching, nicht so sehr für Geocaching.com. Also ihr müsst euch jetzt nicht verwirren, was hat ein OC jetzt mit GC zu tun? So, ich mache erstmal Bildschirm teilen. Das geht so. Bildschirm, zack, teilen. Gut, jetzt seht ihr hier Mikas Bildschirmfreigabe und jetzt gehe ich mal kurz in meinen Bilderordner rein. So, also Bilder, was haben wir denn da? Geocaching. Und da haben wir doch hier GCM. Da hatte ich dieses schöne Bild hier rausgesucht. Mal sehen, gibt das nicht? Achso, das braucht bloß ein bisschen. So, ich fange mal von links an. Erste Reihe seht ihr Geolink. Den haben wir dazu gewonnen. Man kennt ihn eventuell auch von Cache des Jahres. Da ist er mit in der Orga. Dann ist das hier Rambi bzw. Robin. Er war Teil des Ozidoki-Teams und hat auch viel für diese Quali in diesem, in diesem Programm dahinter, was dahinter steckte, gearbeitet. Das bin ich in der Mitte, Mika. Aber ich war nur Cheerleader bei diesem Team. Ich habe die nur begleitet. Dann haben wir rechts davon den, der die Quali sozusagen den Quali-Hut aufhatte. Also der Chef der Quali für die GCM 20, das ist S-Man 42 oder beziehungsweise Mark. Man kennt ihn vielleicht von der App GC Wizard. Und er war auch im Ozidoki-Team drin. Ja, dann haben wir, jetzt mache ich mal ganz rechts weiter, der Herr hier außen am Vorhang. Das ist der, dem wir überhaupt die Quali im Programm zu verdanken haben. Stefan the Bass. Der hat auch andere Caches gemacht, die alle so in dem gleichen Baukastenprinzip funktionieren. Das heißt, der hatte schon so vorgefertigte Module und hat sie jetzt für uns so zusammengesetzt, dass es zu unserer Story passte. Also er ist weder im Ozidoki-Team drin gewesen, noch in einem anderen Team, so hat das extra für uns gemacht und großes Danke an ihn. Und ist ja eigentlich alles auch super gelaufen. Also es war sehr gut getestet worden und ging eigentlich schön glatt durch. So, hier hinten haben wir jemand, der ist zwar nicht im Ozidoki-Team, sondern vom Gewinnerteam. Also es hat ja ein Team gewonnen, letztes Jahr in Cottbus, und zwar Schnickschnack Mutterstadt. Und das ist Jan, beziehungsweise, man sehen, oder sehe ich das jetzt richtig? Doch, das ist er. Man könnte hier das Bild noch ein bisschen vergrößern, dann sieht man auch so eine Bildunterstellung. Mickriger Gott. So, und ja, also das Team Schnickschnack Mutterstadt wollte zwar die GCM nicht ausrichten, aber Teile von Teams waren trotzdem bereit, uns zu unterstützen. Deswegen sind wir hier so eine Art Mischteam. Also er stammt von dem Gewinnerteam. Dann haben wir hier unsere Chefin, Ramona, also Taro 2, der weibliche Teil von Taro 2. Dann daneben ist Micha.de. Der ist extra aus Erlangen mit dem Zug gekommen. Er ist ja nicht Berliner, aber ist extra dazugekommen. Er ist auch Ozidoki-Teammitglied gewesen. Er hat auch die ganzen Aufgaben da vor Ort gemacht. Also nicht wie ich Cheerleader und dabei sein, sondern wirklich aktiv mitgemacht. Auch genauso wie hier Ramona neben ihm. Und er war sozusagen wie, hat auch ein paar Aufgaben beigesteuert und war dann auch aktiver Beta-Tester. So, dann fehlt hier jemand in der Mitte. Die konnte leider nicht kommen. Das ist Dogeso, Angelika, also Kathis Schwester. Sie ist auch Ozidoki-Mitglied und hat auch ein paar Aufgaben beigesteuert, aber sie hatte an dem Tag jetzt keine Zeit, nach Berlin zu kommen. War ja, fand ja alles in Berlin statt hier, bei Geolink. Und als Letzten in der Truppe haben wir Cetro. Das war sozusagen unser Kommunikationswart. Der hat sozusagen den WhatsApp-Channel fleißig befüllt und E-Mails abgeschickt mit irgendwelchen Infos über die, was man zur Vorbereitung benötigt. Und er ist auch von dem Team Schnickschnack Mutterstadt. Also die beiden hier außen, die sind von dem Team Schnickschnack Mutterstadt. Und Rambi, Esmen, Ramona, also Taro 2, Micha.de und Dogeso waren die fünf Leute, die das Ozidoki-Team als Kernteam ausgemacht haben. Ich bin ja mehr so der Beifang gewesen. Ja, das war das Team, das wollte ich euch noch vorstellen. Und mal sehen, was ich sonst noch habe, wo ich schon mal hier bin. Mache ich das mal wieder klein. Bin gleich fertig. Ich wollte euch bloß noch mal diese eine Grafik hier zeigen. Kann man die ein bisschen größer machen? Ja, man sieht es nicht so ganz. Also dieses Fort Haneberg ist in den Berg. Ist ja, Haneberg heißt es nicht umsonst, wirklich so ein kleiner Hügel, jetzt nicht so groß wie die Alpen. Also so ein kleiner Hügel, was Berlin eben zu bieten hat. Aber kein Trümmerberg, sondern wirklich so eine natürliche Erhebung. Und da haben die das Fort richtig eingraviert. Also sozusagen, der ist kaum größer als die Baumgrenze und sogar auf dem Fort selber wachsen Bäume, sodass das sehr gut getarnt war, dieses Fort. Also, und es hat so eine etwas quadratische Form, leicht gebogen so. Und wie gesagt, der rechte Teil ist noch naturbelassen, verfallen, und der linke Teil ist recht gut renoviert. Die machen das übrigens so von einem Verein, so ähnlich wie wir ja auch einen Verein haben, um OC zu betreiben, gibt es da einen Verein, der dieses Fort renoviert. Und die haben noch Unterstützung durch eine nahegelegene Schule, USZ1 Bau oder so heißt die, glaube ich. Und da schicken sie immer ihre Auszubildenden oder Studenten hin, die da jetzt da in dieser Schule sind, und die helfen dann beim Mauern, weil die das eben ja auch in ihrer Schule lernen müssen, wie man, weiß ich nicht, Mauern instand setzt oder Mauern baut oder so. Und das ist ja eine schöne alte Technik. Das ganze Gebäude besteht da fast nur aus Mauern innen drin, also Ziegelsteinen und so. Ja, gut, das war jetzt erstmal. Dann kann ich jetzt meine Freigabe wieder beenden. Oder hier einen Blick noch. Kann man es hier sehen? Hier sieht man so ganz kurz, ich musste ein bisschen, das Tor war leider zu. Ich konnte es nur so von außen durch den Zaun fotografieren. Hier sieht man so ein bisschen den Eingang zu dem Fort. Hier sieht man auch, dass da oben noch Bäume wachsen. Drumherum so, ja. Und dann hier irgendwie so ein kleines Wachhäuschen. Aber die werden für uns dann offen haben, wenn es losgeht. Und dann wird es auch schön warm sein, Juni. Ja, bin gespannt. Gut, dann mache ich hier mal wieder zu und meine Freigabe Schluss. Also, wir freuen uns auf euch Ende Juni. Und die jetzt es nicht geschafft haben, müsst nicht traurig sein. Ihr hattet ja hoffentlich einen schönen Tag gehabt bei diesem Quali Fizierungsgang. Und dann wisst ihr auch beim nächsten Mal vielleicht, wo eure Stärken sind, eure Schwächen. Und dann könnt ihr euch darauf konzentrieren und schafft das vielleicht beim nächsten Mal. Ich drücke die Daumen.
Mika, wie ist das denn? Man braucht da bestimmt auch irgendwie eine App oder so, mit der man dann ein bisschen cashen geht. Oder ist das alles mit Stift und Papier da in Berlin?
Es war sogar so, dass viele Leute auch KI benutzt haben. Also die haben eine Aufgabe gekriegt, die konnte man sich dann ja quasi, sag ich mal, da standen jetzt irgendwelche Logikaufgaben drin, die konnte man sich ja dann kopieren und dann in einen KI-Bot seiner Wahl reinschmeißen. Ob das nicht, war nicht immer erfolgreich, aber sag ich mal, so vielleicht ein Drittel Prozent haben sie es gut geschafft oder hat die KI auch mal was gut gefunden. Manchmal lag es aber auch ein bisschen tüchtig daneben. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Rätsel von Dogeso. Sie hatte ein Schienenrätsel gemacht. Da musste man einen Punkt A mit Schienen verbinden zu B. Und außen gab es noch, also das war so wie so auf dem Schachbrett. Und außen gab es so noch in den Spalten und in den Zeilen jeweils Werte, wie viele Schienenstücke da verwendet werden dürfen. Die hat der KI-Bot überhaupt nicht beachtet. Der hat nur von A nach B eine Strichlinie gemalt und gesagt, fertig, das war's. Und ich habe gesagt, ja, aber da steht doch, dass du in der Spalte H nur drei Schienenstücke verwenden sollst. Du hast aber nur eins verbunden. Wo sind denn die beiden anderen? Ja, du hast recht, ich habe mich geirrt. Oh, irgendjemand knistert hier jetzt ganz doll. Also wer am besten nicht spricht, am besten dann erstmal das Mikro ausschalten. Danke. So, ja, und der hat dann gesagt, oh, ich habe meinen Fehler eingesehen. Hier ist das neue Ergebnis und das war genauso Grütze wie vorher. Also man darf der KI noch nicht trauen, noch nicht. Also ihr braucht keine Angst.
Ja, das okay, ist klassisch KI, ne, könnte man sagen. Aber vor Ort, da braucht man dann bestimmt eine App, oder nicht?
Genau. jetzt muss ich mal gucken. Wolltest du mir jetzt eine Brücke bauen?
Nee. Ja, wollte ich. Du hast sie gerade schon abgewehrt. Jetzt muss ich es nochmal probieren.
Okay. Also.
Ja, weil wir haben ja heute zwei Gäste da. Sie haben sich ja gerade schon vorgestellt. Vom CGO-Team. Sehr schön, dass ihr beiden da seid. Vielleicht mögt ihr euch nochmal kurz selber vorstellen und sagen, was so eure Rolle bei CGO ist. Ich glaube, CGO brauchen wir ja nicht nochmal vorstellen, das sollte allen bekannt sein, eine sehr populäre Android-App, also ich glaube, es ist immer noch Android, ne? Vielleicht könnt ihr ja gleich noch zu was sagen, aber ich glaube, das ändert sich erstmal nicht fürs Geocaching, mit der man ja unter anderem auch OpenCaching sehr schön benutzen kann, auch andere Plattformen, da seid ihr sehr divers aufgestellt, aber ja, stellt euch erstmal selber vor, was ihr vielleicht da bei CGO macht und
zum genau, Team ich fange mal an. Also Beitrag. Landflyer, Lars hier. Bin schon relativ lange beim CGO-Team mit dabei, mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie es die Zeit so zulässt. Im Moment leider etwas weniger, weil beruflich viel los ist. Bin aber bestimmt, ich weiß es jetzt gar nicht zu sagen, aber 2016, also 10 Jahre könnten schon sein. Mit dabei, das Open Caching, die Open Source App quasi mit zu begleiten. Ne? Das heißt, wir sind auch keine Firma oder ähnliches, sondern wir machen das als unser Hobby in unserer Freizeit. Im Programmieren bin ich selber nicht so stark, habe mich von Anfang an eigentlich mehr um Support gekümmert, um das ganze Fehlertracking, ums Testen der App und so in der Art mache ich es, soweit es die Zeit zulässt, immer noch. Aber das ist unter anderem der Grund, jetzt die Überleitung zum ABFT, zum Bernhard, warum ich ihn mitgebracht habe. Bin nämlich in letzter Zeit oder im letzten Jahr, sage ich mal, nicht mehr so aktiv und so oft dabei, kriege also auch die neuesten Entwicklungen gar nicht mehr so unbedingt mit, aber weiterhin immer noch oft beim Cachen im Urlaub und auch am Wochenende und nutze natürlich dafür CGO. Genau, dann reiche ich mal weiter an den ABFT, an den Bernhard. Ich muss das Mikro noch anmachen.
Jetzt auch mit Mikro. Ja, danke Lars. Ich bin Bernhard im Geocaching unterwegs als ABFT, nutze CGO selber seit 2014. Eigentlich schon, bin relativ bald zu CGO gekommen, einfach weil ich eine Offline-Fähigkeit damit hatte. Ich konnte mir die Karten runterladen, ich hatte alle Cache-Beschreibungen dabei. Also die Dinge, die mit einem Garmin halt nur zum Teil gingen oder mit einem Standard-Geocaching-Account nur zum Teil gingen, war dann viele Jahre Anwender von CGO. Und irgendwann, ich glaube 2019 war das, Lars, habt ihr so einen Hilferuf gesendet. Wir suchen Developer. Da war gerade irgendwie so eine Phase, wo es so ein bisschen bröckelte. Ja, ich hatte keine Ahnung von Java-Programmierung, Android eigentlich nur als Anwender. Aber ich programmiere seit vielen Jahren und hatte einfach Spaß dran. Dachte, ach, probierst du mal aus. Und dann fängst du an, hangelst du dich mit so Kleinigkeiten irgendwie los. Keine Ahnung, irgendwie mal so einen Hilfetext oder eine Tabelle oder irgendwie so Pillepalle-Kram machen. Ja, und so ist das im Laufe der Jahre dann gewachsen. Und, ja, bin jetzt seit 2019 als Entwickler mit dabei. Nicht alleine zum Glück. Wir haben ein zwar kleines, aber starkes Team, die das machen. Und da ist eigentlich so eine Welle in Gang gekommen, so ab 2019, wo wir viel Power entwickelt haben und vieles neu entwickelt haben oder ja, refaktorisieren, würde man sagen, als Entwickler. Dinge aufgeräumt haben. Denn, ist vielleicht gar nicht so bekannt, Cigeo ist schon eine relativ alte App. Ist, glaube ich, 2010 oder so entstanden mit den damaligen technischen Möglichkeiten. Und das Android-Ökosystem entwickelt sich rasend schnell weiter. Und es ist tatsächlich nicht ganz einfach, als App-Entwickler da irgendwie mit Schritt zu halten und die Apps weiterhin so aktuell zu halten, dass man Updates veröffentlichen kann, etc. Das vielleicht mal
genau,
so als Intro.
Genau, das ist genau auch so ein, ne, das ist auch eine Problematik in den Open Source Teams. Das ist toll, man kann toll damit arbeiten, wenn freiwillige Begeisterte daran mitarbeiten, dann kommt auch manchmal mehr raus, als wenn es eine Firma macht. Aber du bist halt auf Hilfe angewiesen und das, was der Bernhard gerade gesagt hat, diese Wellen, ne? Also dann gibt der eine vielleicht, hat was anderes zu tun, hat sich anders orientiert, geocached vielleicht nicht mehr oder hat einfach auch keine Zeit mehr, dann wird das Team kleiner. Dann musst du wieder gucken, sind genug Leute da, um das Ganze am Leben zu halten. Ihr kennt das ja sicherlich bei Open Caching auch, ne? Und genauso ging es uns halt auch. Und deswegen bin ich froh, dass im Moment ein ganz gutes Team da ist und Leute da sind, die wirklich Spaß dran haben, die sich auch drum kümmern, weil du musst es einfach kontinuierlich weiterentwickeln, sonst bist du irgendwann überholt. Ne? Android macht oder Google macht neue Vorgaben für Android, für Versionen, Rechtemanagement und alles Mögliche, was es so gibt. Und wenn du deine App dann nicht drauf einstellst, bist du halt irgendwann raus und kannst keine Updates mehr veröffentlichen. Und das Ganze muss halt jemand tun. Ne? Also am Ende ist es auch eine ganze Menge Arbeit, die getan werden muss. Und ich glaube, unser Team ist momentan recht gut dabei.
Wie viele Leute seid ihr bei euch im Team?
Das wollte ich auch fragen, genau.
Ich habe jetzt gar nicht durchgezählt. Also ich würde jetzt mal so im Kopf überschlagen, 6 bis 8 Core-Developer, wie wir es nennen, also Kernteam, die entsprechende Berechtigung haben, die auch regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig an der App arbeiten oder sich um Tickets kümmern. Würde ich so schätzen, Bernhard, oder?
Ja, ich glaube, wenn man rein auf Entwickler guckt, sind wir, glaube ich, 4 oder 5. Aber es gibt ja ganz viele weitere Rollen, die es drumherum auch braucht. Also es muss Leute geben, die sich um die Support-Tickets kümmern. Es gibt Leute, die sich um die Infrastruktur kümmern, also die Entwicklungspipeline, die Server, die dahinter sind. Die Webseite will gepflegt werden und. Also da kommt ja einiges zusammen. Und wir verteilen das ein bisschen untereinander. Die meisten nehmen auch mehrere Rollen ein. Und dann je nach Verfügbarkeit liegt der Fokus mal mehr auf dem einen oder auf dem anderen Aspekt.
Genau. Und daneben gibt es immer noch so Leute, die sich themenmäßig, also für ein bestimmtes Thema vielleicht mal beteiligen. Und es gibt auch ganz Sachen, das erzähle ich mal wieder gerne, es gibt manchmal Leute, die sagen, hey, mir fehlt das Feature, ich bin Java-Entwickler, habt ihr was dagegen, wenn ich euch das einbaue? Und dann kommt mal jemand vorbei, der macht oder schlägt ein neues Feature vor, entwickelt das, gibt es uns als Pull-Request rein, wir schauen uns das an, sagen, hey, super, tolle Sache, und dann ist er wieder weg. Ne? Also sowas gibt es auch. Ne? Aber das ist auch etwas schöner an Open Source, dass sich viele beteiligen können.
Ja, das ist tatsächlich schön, das kennen wir bei uns auch, dass man irgendwie Leute gibt, die dann plötzlich auftauchen und dann sagen, ah, das wollte ich jetzt schon immer haben, okay, alles klar, daraus haue ich da rein und dann reicht mir es eigentlich auch, weil ich vielleicht nicht mehr Zeit habe oder wie auch immer.
Genau, was du gerade gesagt hast. Das kann natürlich auch ins Gegenteil umkippen, weil du hast halt nicht, wie du es bei einer Firma hast, die eine App entwickeln würde, die würde eine Strategie dahinter haben, die würde genau planen, wann sie wie welches Feature rausbringt oder in welche Richtung sich irgendeine App weiterentwickelt. Das ist natürlich wiederum einem Open-Source-Team entsprechend schwieriger, ne? Dass du eben mal schauen musst. Du kannst ja nur so viel arbeiten und so viel Energie reinstecken, wie du Energie da hast. Aber ich finde, dafür hoffentlich läuft Cigeo ganz gut und ich hoffe, die Nutzer sind auch einigermaßen zufrieden. Wir geben uns die größte Mühe.
Ja, also ich nutze es ja selber auch und ich bin zufrieden. Es läuft sehr gut. Ich wollte fragen, ihr habt ja gerade schon angesprochen, ihr seid ja ein Team, habt noch eine Webseite im Hintergrund, irgendwie Infrastruktur, die ihr pflegen müsst. Läuft das bei euch auf Spenden oder habt ihr, sag ich mal, an laufenden Kosten vielleicht irgendwie für Server gar nicht so hohe Kosten, weil das dann alles über Google verteilt wird und eigentlich habt ihr irgendwie nur eine Webseite, die gepflegt werden muss? Oder wie ist das?
Genau, dann? Also die Kosten sind zum Glück nicht sehr hoch, weil es ja auch glücklicherweise viele Firmen und viele Sachen gibt, die man als Open-Source-Applikation kostenlos nutzen kann, angefangen von Entwicklungsplattformen wie GitHub bis hin zu anderen Tools, für die man dann nicht so viel zahlt. Das, was wir an Kosten haben, ist aus Spenden finanziert. Tatsächlich 100% aus Spenden, die Nutzer uns zukommen lassen. Genau. Das heißt, die App ist auch kostenlos nach wie vor und wird sie auch bleiben, im Play Store verfügbar. Genau.
Kostenlos, werbefrei und trackingfrei.
Genau. Also
wir finanzieren uns auch nicht indirekt. Ja, und bei den Kosten, also Software tatsächlich haben wir sehr wenige Kosten. Wir haben ein, zwei Webdienste, wo wir kleinere Gebühren haben und ansonsten hier und da halt mal Hardware, die anfällt. Weil das Kompilieren läuft halt auf Rechnern, das ist jetzt nicht alles in der Cloud. Da ist dann schon ein bisschen Hardware dahinter. Aber auch da, das wird ja jetzt nicht jedes Jahr erneuert. Also von daher überschaubar.
Genau. Wir versuchen auch kostenbewusst umzugehen, bis hin dazu, wir hatten auch in den letzten Jahren ab und zu mal tatsächlich Spenden, wo wir gesagt haben, hey, es bringt ja nichts, wenn einfach Spenden hier rumliegen, wir brauchen sie momentan nicht. Und da gab es auch Aktionen mal jahresweise, wo wir dann entschieden haben, gemeinschaftlich im Team der Kernentwickler, dass wir auch Spenden weiterreichen. Ne? Ich glaube, bei Open Caching ist auch schon mal was angekommen. Und des Weiteren dann noch unsere die Maps, die wir bereitstellen, auch die Offline-Map-Provider, die machen das ja teilweise auch Open Source oder als Hobbyprojekt. Und auch denen, die wir in CG unterstützen, haben wir auch schon Spenden von uns zukommen lassen. Ne? Weil ich glaube, das ist so eine gemeinschaftliche Sache. Ohne die wäre CG auch schlechter, wenn es halt keine Karten mehr gibt. Und das wäre dann noch was anderes. Weil wie gesagt, die Kosten sind zum Glück nicht hoch und tragen sich ganz gut durch die Spenden.
Ja, das ist doch auf jeden Fall erfreulich zu hören. Eine Frage, die wir irgendwie häufiger mal hören, und ich hatte sie am Anfang auch schon angeteasert, ist, dass ihr nur für Android entwickelt. Da wollte ich einfach mal fragen, wird das weiterhin so bleiben oder habt ihr quasi vor, wenn ihr sagt, okay, wir müssen irgendwann nochmal die Plattformarchitektur ändern, da gibt es ja auch manche Frameworks, die dann auch für beide Plattformen da irgendwie Entwicklung zulassen, ich glaube Flutter und sowas, da ist das möglich. Ja, wie ist da eure aktuelle Einstellung oder perspektivische Planung, was das angeht, oder seid ihr ganz zufrieden mit Android? Was ich auch nachvollziehen kann.
Also der Wunsch kommt tatsächlich regelmäßig bei uns im Support an oder auch auf Meetings, wenn wir in Veranstaltungen sind. Wir müssen dann im Moment leider immer sagen, nee, das wird auf absehbare Zeit nicht passieren, nicht passieren können. Der Hintergrund ist, dass CGO eine recht große und ziemlich komplexe App ist. Und wenn wir das für eine zweite Plattform bereitstellen wollten, hieße das quasi eine Neuentwicklung. Wir müssten nochmal von Grund auf anfangen und dann mit einer sauberen Architektur, die dann auch multiplattformfähig ist, das Ganze aufbauen. Das wäre erstmal gigantisch viel Arbeit, wo wir mit einem sehr kleinen Team wahrscheinlich nicht hinterherkämen. Was aber auch mit reinspielt, ist, dass eine App wie CGO auf der einen Seite zum sehr, sehr großen Anteil aus Oberfläche besteht, aus GUI, die sich massiv unterscheidet zwischen den Plattformen. Und wir nutzen sehr, sehr, sehr viele plattformspezifische Frameworks. Das heißt, wir müssten dann irgendwie Abstraktionsschichten schaffen, wie wir eine vergleichbare Funktionalität systemübergreifend hinbekämen. Und das ist ehrlicherweise eine Aufgabe, wo wir mit so einem kleinen Team bislang jedenfalls daran scheitern. Wenn wir nochmal auf einer grünen Wiese beginnen würden und ein CGO neu entwickeln würden, würde man es wahrscheinlich passend aufsetzen. Aber CGO selber ist mittlerweile 15, 16, 17 Jahre alt ungefähr. Das wird, glaube ich, auf absehbare Zeit nicht passieren. Es sei denn, es kommt irgendwann ein KI-Modell, was so gut ist, dass wir ihm sagen können, wandle das doch mal bitte um. Ja. Aber wir haben das neulich mal, kleiner Funfact am Rande, wir haben neulich mal zwei KI-Modelle mit gefüttert. Das eine KI-Modell hat uns gesagt, ja, die Aufgabe ist vielleicht doch ein bisschen komplex für mich. Und das andere KI-Modell hat gesagt, Chuck Norris hat das schon vor vielen Jahren gemacht. Ich habe es nur leider nicht gefunden.
Genau, ja. Aber ernsthaft betrachtet ist es tatsächlich so, ich glaube, wir müssten einen riesen Aufwand reinstecken, Und wenn es dann mal da ist, ist es ja nicht vorbei. Dann hätten wir plötzlich quasi den doppelten Aufwand an Support und an Weiterentwicklung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Das geht, da stimme ich dem Bernhard zu, wahrscheinlich tatsächlich irgendwie nur gut, wenn man sagen würde, man setzt nochmal komplett neu auf. Oder, aber das ist natürlich eine Sache, die auch nicht so schnell passieren wird, mein CGO ist Open Source. Natürlich könnte jemand sagen, hey, unter Beibehaltung der Lizenzen nehme ich mir den Code und portiere ihn auf iOS und mache dann da ein CGO für iOS. Aber das ist entsprechend genau der gleiche Aufwand, den wir ja auch hätten, das zu tun.
Dann können die Leute, wenn sie dann irgendwie App-Erfahrung haben, bei euch mitentwickeln, ne? Und da dann irgendwie ja, beitragen.
Wir haben gesehen, das gemerkt, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht noch die App Where You Go. Ja. Also ein Where I Go Player, auch Open Source, lange Jahre entwickelt und gepflegt. Irgendwann hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und dann sind wir als CGO-Team vor einigen Jahren hergegangen, haben den ursprünglichen Entwickler gefragt, dürfen wir das übernehmen? Haben das einige Jahre lang gepflegt, sind dann aber an Stellen gestoßen, wo wir quasi auch hätten komplett neu schreiben müssen. Und am Ende haben wir es nicht leisten können, beide Apps gleichzeitig zu pflegen. Wir haben dann den Kern von Where You Go übernommen nach CGO, konnten dort die modernere Architektur von CGO nutzen und damit die Hürden, die wir bei Where You Go gehabt hätten, ausklinken. Das war unterm Strich dann weniger Arbeit.
Das fand ich auch bemerkenswert, als ich das gesehen oder mitbekommen habe, dass ihr inzwischen auch die Where I Go's unterstützt. Aber mal was anderes. Ich habe ja, oder ich kenne auch noch das CGO von früher. Das hat ja diese bei Open Caching nie Probleme gehabt. Da gab es ja die Okapi, um Daten auszulesen. Bei GC musstet ihr, glaube ich, immer scrapen, sagt man dazu. Also irgendwie die Bildschirmseiten ablesen und dann daraus was machen. Aber inzwischen habt ihr auch einen offiziellen Zugang bekommen.
Ja, das dürft ihr nicht sagen. Ne? Das kann man mit einem klaren Jein beantworten, glaube ich. Also wir wollen ja keinem auch was Böses tun. Wir wollen auch einer Geocaching-Website nicht schaden. Hm. Wir sind immer noch nicht auf der richtigen GC-API, also von geocaching.com auf der API. Es gibt aber Teil-APIs, die wir mitnutzen, wo auch geocaching.com weiß, dass wir die mitnutzen. Wir identifizieren uns auch gegenüber der Seite und wir sind auch in Kontakt mit denen. Ne? Also nach dem Motto, wenn Sie sehen, dass CGO da was Schlimmes macht oder was macht, was es nicht tun sollte, dann sagen Sie auch Bescheid und wir reagieren dann auch darauf. Ne? Mhm. Das Problem, warum wir immer noch nicht auf einer richtigen API sind, ist zum einen, sagen immer viele Entwickler, kann der Bernhard vielleicht gleich was zu sagen, die technische Qualität des API an sich und zum anderen halt das sehr Schwierige durchaus mit den Lizenzbedingungen und auch mit den API-Bedingungen. Ne? Also das ist sehr restriktiv für Mitglieder, die nichts zahlen bei geocaching.com. Da bekommt man dann, glaube ich, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber so in der Größenordnung 3 bis 5 Caches und auch nur gewisse Gelände- und Schwierigkeitswertungen aus dem API raus und dann ist für den Tag Feierabend. Und da hatten wir, das ist auch wieder eine Frage des Aufwands, hatten wir schon mal Gespräche gesucht, ob man da nicht Möglichkeiten finden kann, so einen gesunden Mittelfeuerweg. Ne? Wir verstehen natürlich, dass die vielleicht auch Geld verdienen müssen, das ist halt eine Firma. Aber wir fanden die Bedingungen, die da derzeit geboten werden, halt zu schlecht. Also die Hürde oder, sag mal, das Level, von dem wir kommen, auf das die User dann fallen würden, wäre halt sehr heftig. Mhm. Ne? Und dann kommt natürlich noch dazu, das ist eine Firma, die sitzt in Amerika, die sind ja auch nicht riesig groß, ne? Die haben auch nur, keine Ahnung, 50 Leute vielleicht. Und da hat man auch nicht die Möglichkeit, da mal eben hinzufahren, mal eben was zu besprechen, ne? Und dann gibt es noch legale Probleme, ne? Man müsste einen Vertrag unterzeichnen, wir sind gar keine Firma. Schlussendlich sind das immer Dinge, wo schon Bestrebungen da sind, wo die auch wissen, dass wir theoretisch Interesse hätten, wo es aber sehr schwierig ist, zusammenzukommen. Ne? Mhm. Das ist der Grund. Aber momentan leben wir, sagen wir mal so, in einer friedlichen Koexistenz. Vielleicht weil geocaching.com auch sagt, hey, das sind so viele Nutzer, die wollen wir jetzt auch nicht verärgern und die sind froh, dass sie Wir sind froh, dass sie die Geocaching-Webseite nutzen. Und wenn es halt über CGO ist, ist es über CGO. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich sage niemals nie, aber momentan ist der Zustand halt so ein Zwischenzustand. Ja, zum Beispiel gibt es ja bei geocaching.com die Adventure Labs. Da gehen wir über eine API, die auch explizit für uns vorgesehen ist. Bei den restlichen Sachen gehen wir so halbe Wege. Also Scraping kann man es auch nicht mehr nennen. Ne? Das wäre auch viel ineffizient, aber es ist halt nicht die offizielle API.
Okay. Genau. Eine Limitierung, die auch dabei wäre, wo wir hier gerade bei opencaching.de sind, wir dürften zum Beispiel keine anderen Geocaching-Plattformen unterstützen. neben Geocaching kommen, wenn wir komplett auf dieses API wechseln würden.
Oh, dann
das war da, nicht so da gut könnte man sich vielleicht einigen, aber formal steht es in den Verträgen erstmal drin.
Ja, genau, da fängt es dann auch an. Ne? Da müsste man dann einen exklusiven Vertrag verhandeln. Vielleicht müsste man dann mit dem Anwalt ran und dann ist es amerikanisches Recht und halt alles nicht so easy und so. Schlussendlich kann man sagen, ja, puh, ziemlich viel Aufwand für fraglichen Nutzen, ne?
Ja. Das zu verhandeln. Aber das Verhältnis hat sich deutlich verbessert. Wenn ich mal so 5 bis 10 Jahre zurückgehe, dann war das oftmals so ein Hase-und-Igel-Spiel. Wer schafft es schneller, die Website zu verändern oder CGO daran anzupassen? Das ging eigentlich ganz gut mittlerweile. Bis hin dazu, dass wir zum Teil jetzt auch informiert wurden, wenn größere Änderungen auf der Webseite anstanden. Dann gab es schon mal eine Vorab-Info. Oder es gab auch mal eine Bitte an uns, hier könnt ihr die Funktion bei euch, oder die Art und Weise, wie ihr etwas aufruft, könnt ihr das bitte verändern, weil das bei uns auf dem Server Probleme verursacht. Und dann haben wir halt CGO entsprechend angepasst. Bis hin dazu, dass es im Zuge einer solchen Geschichte sogar mal eine Webseitenänderung auslesen konnte. Also so weit geht das inzwischen sogar. Das ist, ich glaube, so ein bisschen gegenseitiger Respekt. Man liebt sich nicht unbedingt, aber man hat akzeptiert, dass der jeweils andere da ist und einen sinnvollen Mehrwert stiftet.
Genau.
Ja, spannend. Ich habe gesehen bei euch in den Änderungen von eurer App, dass ihr da jetzt auch bald irgendwie eine größere, nicht Änderung, aber ihr wollt, glaube ich, die Karte, die alte, die ihr habt, dann auch abschaffen und dann quasi nur noch die neue Karte veröffentlicht, oder dass man nur noch die neue Karte nutzt. Was sind aktuell so Änderungen, die sonst noch anstehen oder was ihr plant an Dingen, jetzt vielleicht mal so mittelfristig und dann eure Timeline oder vielleicht auch Nutzerwünsche, die häufig geäußert werden, wo ihr sagt, ah ja, die wollen wir noch mit aufnehmen?
Also vielleicht zum Thema Karte, damit da nicht bei dem einen oder anderen Sorgen oder Ängste entstehen. Wir unterstützen seit vielen, vielen Jahren sowohl MapsForge-Karten, Offline- wie auch Online-Karten, als auch Google Maps in verschiedenen Varianten. Und das werden wir auch weiterhin tun. Was wir gemacht haben, das war eine Phase von fast 2 Jahren, die wir daran gearbeitet haben, dass wir den technischen Unterbau einmal komplett aufgeräumt haben beim Thema Karten. Das haben wir vor 1,5 Jahren, glaube ich, inzwischen, haben wir das live gestellt und die Benutzer hatten die Option, das alte oder das neue zu verwenden. Und wir haben jetzt in den aktuellen Entwicklerversionen, und das wird dann irgendwann in den nächsten Monaten dann auch mal als Release rauskommen, haben wir die alten Karten dann tatsächlich ausgebaut, um einfach für uns den Wartungsaufwand zu verringern. Und die neuen Karten bringen jede Menge neue Funktionen mit, die es halt bei den alten Karten nicht gab, wie zum Beispiel auf den MapsForge-Karten, dass die mit rotieren können, sodass also die Fahrtrichtung immer oben ist auf der Karte beispielsweise, wenn man das möchte, ist optional. Oder ich kann mir zum Beispiel so ein Höhenprofil von der Route anzeigen lassen, die ich mir konfiguriert habe. Das heißt, ich kann sehen, was habe ich noch an Steigung oder Gefälle vor mir. Das geht. Oder bei den Google Maps war es früher so, wenn ich irgendwo auf eine sehr volle Stelle geklickt habe, wo vielleicht 10 Caches auf einen Punkt lagen oder dicht beieinander und ich habe da drauf gedrückt, dann war das zufällig, welcher Cache gerade aufgerufen wurde. MapsForge hat dann schon immer ein Menü angezeigt, wo ich dann auswählen konnte. Google Maps konnte das früher nicht. Das haben wir jetzt mit der neuen Karte auch mit drin. Neben vielen, vielen anderen Änderungen in der Karte. Also genau. Es lohnt sich, auf die neue Karte zu gehen. Und wie gesagt, in ein paar Monaten wird die alte dann auch ausgebaut werden.
Genau, und vielleicht nochmal zur Klarstellung für den Nutzer. Wie Bernhard gerade schon sagte, neue Karte meint nicht, dass die Karte jetzt irgendwie anders aussieht oder man eine andere Offline- oder Online-Karte braucht, um CGO zu nutzen, sondern man muss sich das so vorstellen, dass unten drunter ja ein Stück Code liegt, ne, der diese Karte anzeigt, also ein Stück Programm. Und es gab halt 2 davon, nämlich einmal den Google-Teil und einmal den OpenStreetMap und MapsForge-Teil. Und das waren 2 komplett unterschiedliche Programmteile und deswegen hatten sie auch unterschiedliche Feature, konnten mal mehr, mal weniger. Und es war halt doppelter Aufwand, das zu pflegen. Das kommt nämlich jetzt dazu bei dem, was wir getan haben, dass wir diese Unified Map quasi, dass die Programmteile zusammengeschoben haben. Es ist jetzt noch ein Stück Code, was sich um alle Karten kümmert. Das führt dann gleichzeitig auch dazu, dass egal, ob man eine Google-Karte oder eine Offline-Karte oder OpenStreetMap-Online-Karte nutzt, man kann sie immer rotieren lassen, zum Beispiel als neues Feature. Das ist halt jetzt vereinheitlicht sozusagen. Die Karten, die Nutzer dann nachher schlussendlich als Offline-Datei zum Beispiel sich holen oder als Online-Karte anzeigen, ist nach wie vor dieselbe. Das heißt, das passiert alles quasi im Hintergrund, bringt aber auch was für die Nutzer.
Gut. Ich hätte jetzt mal eine Frage aus dem Forum, was jemand gefragt hat. Ich weiß aber nicht, ob ihr es beantworten könnt. Es klang mir sehr spezifisch. Ich teile mal den Bildschirm und lese es aber auch noch vor, damit die im Podcast vielleicht auch wissen, was hier gerade passiert. Moment, jetzt mache ich wieder gesamter Bildschirm und teilen. Und zwar war das, wir haben einen Telegram-Channel, opencaching.de, und da steht drin, am Sonntag bin ich leider abends unterwegs, aber eine Frage habe ich trotzdem vom User Fritz Wanderer, also oder das ist sein TG-Name. Altes Smartphone, Samsung Galaxy A51. Er hat die Daten auf Speicherkarte und CGO, funktioniert alles einwandfrei. Jetzt hat er ein neues Cache-Phone, also Nachfolger quasi, Samsung A56 5G. Er hat nur internen Speicher, kein Steckplatz für eine zusätzliche Speicherkarte ist vorhanden. Die Datenübertragung vom alten aufs neue Handy erfolgte ohne Probleme, aber bei jedem Aufruf der CGO-Karte werden beständig Fehlermeldungen angezeigt. Zum Beispiel, ich mache mir jetzt hier groß, Datei, Data, User, 0, CGO, Geocaching, Trackfiles, Track, Punkt, Punkt, Punkt. Und was sagt er dann noch? Moment. Fehler beim Laden von Track, Route. Jetzt hat einer schon danach geantwortet, vielleicht könnte er das ja bestätigen. Er sagt, er sagt noch weiter, mit einem Datei-Explorer ist kein Zugriff möglich auf den Pfad Data User 0 CGO und so weiter, weil das Phone nicht geroutet ist. Wie können die Fehlermeldungen abgestellt werden? Und da sagt jetzt, jetzt sagt ein anderer User, versuche es mal am PC auf das Handy zuzugreifen, da sollte es möglich sein auf den internen Speicher. Was ist da euer Tipp dazu?
Ich vermute mal, es liegt daran, wie er die Daten von dem einen, also vermutlich von dem alten auf das neue Handy gekriegt hat. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal an, Bernhard, du kannst mich gleich korrigieren, wenn das nicht stimmt, dass er vielleicht irgendein Samsung Galaxy Datenübertragungstool genutzt hat oder Migrationstool.
Ja, das würde sich anbieten, ne? Genau, ja.
Da kommen natürlich vielleicht eventuell nicht alle Daten mit, weil die Fehlermeldungen deuten darauf hin, ne, in der Konfiguration sind noch irgendwelche Tracks, die er zuletzt genutzt hat, vorhanden. Die sind aber gar nicht mitmigriert worden und deswegen fehlen die jetzt. Das noch an der Stelle, wo er nicht selber darauf zugreifen kann. Das ist ja das, was der User danach geschrieben hat. Ne?
Ja.
Ich weiß nicht, Bernhard, das Cleanste ist wahrscheinlich, einmal CGO normal neu zu installieren und nicht zu migrieren. Oder aber, wir haben auf unserer FAQ bzw. Anleitungsseite eigentlich beschrieben, wie man es möglichst sauber migriert, da dürfte das eigentlich nicht auftreten.
Ja, ich muss gleich ein bisschen zum Hintergrund ergänzen. Android hat ein Berechtigungssystem für den Zugriff auf Dateien. Das ist relativ langsam, dafür werden halt ganz viele Rechte überprüft. Dieses Rechtesystem muss ich immer dann verwenden als App, wenn ich auf den Teil des Speichers zugreifen möchte, den ich als User auch im Datei-Explorer sehen kann. So. Das wäre aber zu langsam, wenn ich das bei jedem Zugriff auf einem Track machen muss. Also jedes Mal, wenn ich einen Track auf der Karte visualisiere, lade ich ja den Track und lese die Punkte aus. Deswegen geht CGO her und kopiert, wenn ich einen Track anzeigen lassen möchte, das in einen internen Speicher, auf den ich technisch anders zugreifen kann, was sehr viel schneller ist. Jetzt kommt genau das Problem zu tragen, wenn ich ein System migriere und einfach nur die Dateien rüber kopiere, dann komme ich an diesen internen Speicher nicht ran. CGO denkt jetzt aber noch, ich habe einen Track geladen, versucht, das dann aus dem internen Speicher zu lesen, da ist die Datei aber nicht angekommen. Mhm. Deswegen kommt diese Fehlermeldung. So, wenn der Benutzer das mit speziellen Übertragungsprogrammen, also bei Samsung wäre das zum Beispiel Smart Switch, glaube ich, macht, die müssten auch die programminternen Speicher übertragen, dann wären die Dateien mitgekommen. Glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. Ansonsten hilft es einfach, den Track nochmal neu zu laden. Dann ist er mit verfügbar. Und es kommt darauf an, welche Version von CGO er nutzt, weil wir haben den aktuellen Entwicklerversionen bereits eine Bereinigungsfunktion eingebaut. Also wenn er feststellt, dass er einen Track nicht laden kann, aus den genannten Gründen, dann würde er ihn aus dieser internen Liste einfach herausnehmen. Und dann wäre beim nächsten Mal die Fehlermeldung nicht mehr da.
Okay.
Ist aber bis jetzt erst in der Entwicklerversion drin.
Ah, das ist dann dieser Nightbild, den man dann da?
Das ist der Nightly-Bild.
Genau.
Vielleicht ganz kurz, wir haben zwei Arten von Veröffentlichen. Wir haben die offiziellen Releases. Das ist im Moment die Version vom 18. Februar. Da sind dann die fertig getesteten Funktionen drin, wo wir sagen, ja, das können wir jetzt in die freie Welt entlasten sozusagen. Und parallel dazu bauen wir jede Nacht eine Version, das sind die sogenannten Nightly-Versionen. Das ist der aktuelle Entwicklerstand. Da ist man von den Features her schon deutlich weiter, aber da können natürlich noch Fehler drin sein. Oder da kann auch sein, dass wir mal eine Schleife einbauen, also Dinge wieder rausnehmen müssen, weil sie vielleicht doch nicht so funktionieren, wie wir das wollen. Also wer top aktuell sein möchte, der kann die Nightlys nehmen, mit einem gewissen Risiko dabei. Und wer lieber auf Nummer sicher geht, der nimmt halt die normalen Release-Versionen, die dann über Play Store oder F-Droid oder so verteilt werden.
Das heißt, genau. Die Nightly-Version kriegt er nur von eurer Seite irgendwo und den offiziellen kriegt er dann vom Play Store.
Genau, den offiziellen vom Play Store oder bei F-Droid sind wir zum Beispiel als Open-Source-Alternative auch. Man kann den normalen Release auch auf der Webseite runterladen, also um sich das, die APK von Hand zu installieren. Und die Nightly gibt es nur über unsere Webseite. Und da wirklich kann ich auch nur noch mal sagen, klar, wer gerne mit dabei sein will und die neuesten Feature testen will, vielleicht sogar Feedback geben möchte, ist herzlich eingeladen. Aber im Worst Case muss man auch damit rechnen, wenn man eine neue lädt, dass sie einfach gar nicht mehr funktioniert, weil vielleicht ein Fehler reingekommen ist, tagesaktuell oder in der Nacht davor, den wir erstmal wieder rauskriegen müssen. Also das ist die Gefahr dabei.
Das ist jetzt der offizielle Legal Disclaimer sozusagen.
Genau, genau.
Unterm Strich muss man sagen, also es gibt eine ganze Menge, die mit den Nightly-Versionen unterwegs sind und die da im Normalfall super mit klarkommen. Eine gewisse technische Affinität schadet sicherlich nicht, allein schon, weil das Einspielen halt ein bisschen technischer ist. Aber im Normalfall kann man damit sehr gut auch geocachen.
Ja, super, danke für die Erklärung. Jetzt kam gerade eben etwas über den Chat rein von Sam, also Tungma. Er schreibt, ich würde mich noch interessieren, wie das mit dem Anführungszeichen User-Defined Tile-Server Hochkommata funktioniert, Anführungszeichen. Also könnt ihr dazu was erzählen? Danke.
Ich kann dazu helfen, was sagen. Vielleicht, Lars, kannst du gleich ergänzen. Wenn wir über Kartensysteme reden, dann haben wir sowas wie Google Maps, das lädt er sich von dem Server und speichert das lokal zwischen. Wir haben die Offline-Karten von OpenStreetMap, also sowas wie OpenAndroMaps zum Beispiel. Und es gibt Online-Server, Online-Kartenserver. Also wenn ich OpenStreetMap.de auswähle zum Beispiel, lädt er sich die Kartendaten live vom Server runter. Das ist ein sogenannter Tile-Server. Also Tiles sind so Kartenquadrate. Und wir haben einige davon fest konfiguriert, ist auch abgesprochen mit den Betreibern dieser Services. Aber es gibt da draußen noch viel, viel mehr Kartenanbieter. Und wir haben irgendwann die Möglichkeit geschaffen, dass CGEO-User sich selber mit einem solchen Server connecten können. Das tun sie auf eigene Verantwortung. Das heißt, die müssen dann selber klären, habe ich da ein Zugriffsrecht darauf? Muss ich vielleicht einen API-Schlüssel dafür verwenden oder ähnliches? Aber ich habe eben die Möglichkeit, in CGEO mir das zu konfigurieren. Das heißt, ich müsste gucken, gibt es irgendwo einen Kartenanbieter, der Karten in einem für MapsForge tauglichen Format, was aber Standardformat ist, bereitstellt, dann muss ich gucken, unter welchen Lizenzbedingungen geschieht das und dann kann ich das bei mir konfigurieren. Also zum Beispiel gibt es einen Server, der Daten zum ÖPNV bereitstellt. Dann habe ich die ganz normalen Karten, habe aber zusätzlich die ganzen ÖPNV-Daten mit da drin.
Genau, und das ist, glaube ich, seit wann das ungefähr drin ist, noch nicht so lange. Ich glaube, das kam schlussendlich auch im Rahmen der neuen Karten mit.
Ein, zwei Jahre vielleicht.
Und im Grunde ist es relativ technisch. Ne? Das ist ein bisschen eine Nische. Das ist jetzt nicht so hübsch konfigurierbar, dass man nur auswählt, ich möchte Server ABC, sondern man muss quasi die URL dieses Servers in einem bestimmten Format angeben. Das ist dann so mit entsprechenden Koordinatensystemen, die dann in der URL dieses Servers auftauchen müssen. Und dann, das ist aber ein standardisiertes Vorgehen. Deswegen haben wir es halt auch eingebaut, weil es ist ziemlich bekannt, dass das so adressiert wird. Und es gibt einige sogenannte Tile-Server, also die dann Kartenkacheln bereitstellen, die so funktionieren. Ich habe zum Beispiel persönlich mal jemanden getroffen, der war irgendwo aus den Nordics, also Schweden, Norwegen. Da gibt es auch nochmal speziellere Karten für Snowmobile, also wo man mit dem Snowmobil langfahren kann. Da ist ja halt keine Straße, im Zweifelsfall ist da nur ein See. Und dann steht halt, okay, bei unter minus 10 Grad kannst du auch mit dem Snowmobil drüber fahren. Das ist halt sehr, sehr speziell, genau wie die ÖPNV-Karten vielleicht auch. Aber diese Möglichkeit haben wir dann da geschaffen. Ich glaube, es gibt aber leider, weil wir da auch zu wenig Leute momentan für haben, auch in der Anleitung, in der Online-Anleitung für CGEO ist das, glaube ich, auch noch nicht erklärt, leider. Aber es gibt die Funktion.
Ja, danke für die Erklärung. Sam ist ja jetzt hier drin. Wenn du noch eine Nachfrage hast, einfach in den Chat stellen. Ich mache mal dann weiter.
Oder sonst immer gerne auch an den Support wenden.
Dann landet ihr bei Lars.
Support@cgeo.org, ne? Dann landet ihr bei Lars oder bei mir oder okay. Bei einem der anderen Kollegen aus dem Team.
Ja, cool. Und zwar hatte ich gestern, war ja der letzte Februartag, da hatte ich mein Newbie-Event, standardmäßig immer einmal im Monat, aber wann ist jetzt Zufall gewesen, dass es der letzte war diesmal, letzte Monat-Tag. Und wir haben CGO verwendet, oder ich habe es jedenfalls verwendet. Ah, yes, Sam ist zufrieden, danke für die Infos. Also wie gesagt, ich habe CGO verwendet für Formeln, das fand ich ja ganz toll. Da bin ich zwar noch nicht so versiert, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Also wo man dann einträgt, was man findet. A gleich Irrtenwert, B gleich sonst was, dann die Final-Formel. Und dann fängt es schon an. Jetzt habe ich irgendwie einen Wert raus, quasi wie das Final. Aber kann man diesen Wert auch als Wegpunkt übernehmen? Das habe ich irgendwie nicht ganz hinbekommen. Oder ich bin wahrscheinlich noch doch zu Newbie dafür selber.
Das ist eine gute Vorlage für den einzigen Punkt, den ich vorbereitet hätte.
Ah, gut. Ich hab nämlich, was für ein Zufall. Aber wir haben uns nicht abgesprochen, möchte ich sagen.
Nee, oder? Tatsächlich nicht. Ja. Tatsächlich nicht. Aber ich habe vielleicht aus einer anderen Gelegenheit, wo ich jemandem was gezeigt habe, habe ich in meinem CGO-Emulator, den ich hier laufen habe, tatsächlich noch einen Cache, wo ich das mal hinterlegt habe. Ich kann gerne mal versuchen, das anhand dessen zu erklären und kann euch dann sogar ein bisschen was dabei zeigen und versuche das mal für die Audiospur dann auch vielleicht parallel zu erklären. Ich hoffe erstmal, dass das Teilen funktioniert.
Ich sehe es ganz groß. Lineflyer mit einem Maulwurf. Ja, prima.
Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja. Also vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die nur zuhören oder für die, die es nicht kennen. Das ist jetzt kein echtes Handy, was ihr hier seht, sondern das ist ein Emulator. Also quasi ein virtuelles Android-Gerät, was bei mir auf meinem Windows-PC läuft. Dementsprechend ist es auch nicht so stabil wie ein richtiges Android. Also es kann durchaus passieren, dass das gleich mal abraucht. Und es ist auch nicht sehr schnell, weil mein Rechner auch nicht mehr der neueste ist. Aber zumindest habe ich dann die Gelegenheit, euch mal quasi direkt auf dem Bildschirm was zu zeigen. Genau, und zu dem Thema, was du angesprochen hast mit den Formeln. Ich habe hier mal einen Multicache rausgesucht. Der ist jetzt in dem Fall von GC, weil ich ihn kannte und weiß, dass er genau solche typischen Formeln für jede Station verwendet. Ich kann auch für die, die es vielleicht mal nachvollziehen wollen, den GC-Code sagen. Das ist der GC3686N. Genau, kleiner Rundgang durch Werden. Und wenn man sich da mal die Beschreibung hier in CGO anschaut, ist das halt so ein ganz typischer Cache. Der hat am Anfang halt die Startkoordinaten vorgegeben. Und wenn man hier mal dann durchs Listing guckt, schon erstmal ein paar Erklärungen, Bilder, die man suchen soll. Die erste Koordinate, das ist dann auch die Header-Koordinate, die ist halt hier vorgegeben in der Beschreibung. Und dann soll man halt hier sagen, Bild A gleich und da kommt dann eine Nummer raus.
Passt zu dem, was ich hatte.
Genau, man sieht, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja Multicaches, wo jede Station schon vorgegeben ist und man nur das Final berechnen muss. In dem Fall ist es sogar einer, wo du jetzt schon die nächste Station anhand des ersten Bildes berechnen musst, weil die Station 2 hat hier zwar die normalen Nordkoordinaten vorgegeben, aber bei Ost sieht man schon, da wird jetzt hier nach 007 Grad 00.A8A gefragt. Das heißt, da muss man dann schon den A-Wert haben. Und da ich auch jemand bin, der sich ständig verrechnet und irgendwie dankbar ist, dass es Tools gibt, die einem das abnehmen können, wenn man es ein bisschen vorbereitet, ist das genau was man mit CGO machen kann. Ich kann jetzt hier nochmal weiter scrollen. Das geht halt so weiter. Ne? An der dritten Station brauche ich dann schon A und B und so weiter und so weiter. Und das sind hier insgesamt, glaube ich, tatsächlich 16 Stationen, wenn man hier durchscrollt. Und ganz am Ende, ich kann mal versuchen, schnell runter zu scrollen. Genau, ganz am Ende gibt es dann die Final-Formel, die braucht dann sozusagen fast alle Buchstaben, die man im Laufe des Geocaches erstmal rausfinden muss an den verschiedenen Stationen. So, und jetzt ist es hier tatsächlich schon fertig konfiguriert, aber ich versuche es trotzdem nochmal nachvollziehbar zu zeigen. Also im Normalfall hätte ich jetzt hier eigentlich nur keine Station vorgegeben, weil die anderen Koordinaten habe ich ja noch nicht. Die sind auch nicht im Listing drin, die sind einfach noch nicht da. Und was man im Grunde macht, ist hier sogar relativ einfach. Man könnte jetzt, ich mache mal ein Beispiel der Station 2. Ich muss mal eben wieder hochscrollen. So, da habe ich jetzt hier halt, kann ich hier gar nicht markieren im Emulator? Nee. Stellt euch vor, ich würde jetzt hier das einfach mal kopieren, ne? Weil diese Formel muss ich ja dann irgendwie ausrechnen. Und dann gehe ich rüber zu den Wegpunkten bei CGO. Die wären jetzt hier quasi ja noch leer. Würde mir eine Station 2, also wird hingehen und sagen, ich gehe nochmal zurück, ich bin zu schnell. Wird jetzt hier oben auf neuen Wegpunkt hinzufügen, klicken bei CG auf diesen Wegpunktreiter. Dann komme ich im Grunde in dieses Fenster. Und kann dann sagen, okay, Station 2 erstelle ich jetzt hier mal. Und hier oben müsste man ja dann die Koordinaten eingeben. So, und ich gehe mal einen neuen Wegpunkt, dann ist es vielleicht einfacher sichtbar oder nachvollziehbar. Ich mache es wirklich nochmal neu. Wegpunkt hinzufügen. So, ne, Station, ich nenne es jetzt mal 2a, weil 2 hatte ich ja jetzt hier schon. Gehe hier drauf und würde jetzt im Normalfall hier Koordinaten eintragen. Die habe ich halt noch nicht oder nicht komplett. Aber es gibt hier unten den Button Koordinaten berechnen. Und dann könnte ich einfach hier diese Formel rein kopieren oder sogar mir hier aus der Zwischenablage oben holen, wenn ich sie vorhin hätte kopieren können. Das heißt, ich könnte jetzt hier einfach eintragen, 51, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, ich nehme jetzt hier mal irgendein Beispiel, 15.10a und dann sieht man schon, will er unten ein A wissen. Und hier trage ich bei Ost auch nochmal was ein, 7 Grad, 10 Minuten, A, 6, 4. Ne? Man sieht, das sind jetzt keine richtigen Koordinaten, sondern ich habe das A noch da drin und er sagt mir auch hier unten, er hat noch keine Lösung. Erst wenn ich hier für A was eintrage, ich trage jetzt mal zum Beispiel eine 1 ein, dann gibt er mir hier direkt Koordinaten raus, die entsprechend ausgefüllt sind. Ne? Man sieht nicht mehr 10a, sondern 101.
Ah ja.
Ich hätte dazu direkt eine Frage.
Ja, klar. Gerne.
Also, weil ich das auch häufiger dann mal nutze. Ich kopiere dann aus dem Listing quasi die kompletten Koordinaten Nord und Ost. Aber aktuell habe ich das immer so, dass ich die noch getrennt da rein kopieren muss. Das heißt, ich kopiere dann die ganzen Koordinaten in den Nordteil, also in das Feld für Norden und in das Feld für Osten. Und dann mache ich beim Norden immer den Ostteil weg und im Osten immer den Nordteil weg. Gibt es ja da irgendeine Möglichkeit, dass ich das in einem da rein kopiere?
Theoretisch ja. Also mit dieser Funktion kann es funktionieren. Das hängt aber davon ab, ob CGEO erkennt, wie die Koordinaten formatiert sind. Ich kann das jetzt hier mal probieren. Ich vermute aber, dass es nicht klappen wird, weil die da so...
Du konntest doch nicht markieren, dachte ich.
Also, ja, ich gucke mal, ob ich es noch... Weißt du, dann hat jemand im Emulator markiert?
Nee, ne? Eigentlich gedrückt halten.
Gedrückt halten, okay, dann probieren wir das mal.
Für die, die im Podcast zuhören, mit dieser Funktion meint das dieses kleine Schreibblock-Symbol auf der Formel-Editor-Seite. Darüber kann ich es dann einfügen. Ja, das so wird nicht funktionieren, weil genau da jetzt das Wort Nord ausgeschrieben steht.
Genau. Also wenn hier jetzt nur statt das Wort ausgeschrieben Nord, ne, wenn der Owner jetzt hier stattdessen einfach nur das übliche, ein N51 hier zum Beispiel geschrieben hätte und hier hinten statt East nur ein E, dann würde es tatsächlich so sein, dass ich mir nur das Ganze hier kopiere. Dann gehe ich nochmal da rein, wo ich gerade war. Ich weiß gar nicht, ob ich es gespeichert habe. Nee, habe ich nicht, ist aber auch egal. Könnte quasi hier reingehen. Dann bin ich ja hier wieder bei Koordinaten berechnen. Und da ist dieses Clipboard-Icon oben rechts. Wenn ich da draufklicken würde, würde er es halt, wenn er es erkennt, schon passend geteilt da reinkopieren.
Ach so, und da es er nicht erkannt hat, hat er es jetzt nicht reingepackt.
Genau, da es nicht erkannt hat, konnte ich jetzt hier nichts kopieren. Ne? Aber ihr seht schon, ich hatte den mal irgendwann für eine andere Vorstellung vorbereitet. Ne? Hier ist zum Beispiel schon die entsprechende Formel aus dem Listing dann mal wahrscheinlich damals manuell reinkopiert. Mhm. In dem Fall hatte die ja bei Nord hier für die zweite Station keine Koordinate, aber bei der Ostkoordinate, keine Variable, aber bei der Ostkoordinate habe ich halt das A. Genau. Und es ist halt, hier kann man noch so ein bisschen, hier gibt es noch ein Zauberstab-Icon oben rechts. Da kann man noch so Dinge machen. Momentan kann man zum Beispiel Leerzeichen entfernen. Ne? Wenn jemand diese Formel vielleicht mit Leerzeichen in sein Listing geschrieben hat, kann man die dann noch ein bisschen sauber machen. Oder man kann, was ja auch oft vorkommt, ein X pauschal durch einen Stern ersetzen. Stern ist Multiplikation. Ne? Es gibt auch viele Owner, die halt in ihren Formeln vielleicht ein X für eine Multiplikation verwenden. Aber wir benutzen den Stern. Deswegen gibt es hier die Funktion X durch Stern ersetzen. Mhm. Das sollte man vielleicht auch noch dabei sagen. Es ist auch möglich, also es bleibt hier nicht dabei, dass man hier nur einzelne Variablen eintragen könnte, also einfach einen Platzhalter für einen Buchstaben oder für eine Zahl, sondern man kann natürlich hier auch reinsetzen, sowas wie 10-a. Ne? Das geht auch. Also man kann da auch mit rechnen. Oder 10-a oder beliebiges. Ne?
Sehr cool. Also da steckt viel, wie soll ich sagen, Wissen oder Technik drin in diesen Formelsachen. Das ist ja auch was relativ, ich sag mal, relativ Neues. Also ihr habt es wahrscheinlich schon seit Jahren drin, aber manche, die CGEO vielleicht von Anfang an kennen, die haben das früher ja nie groß benutzt und weiß nicht, ob sie es jetzt benutzen, aber ich finde es einfach klasse, dass man ein Tool hat, was die Verfolgung der ganzen Werte, die man sammelt, mit übernimmt. Ne? Also,
ja. Es ist natürlich, das muss man vielleicht auch dabei sagen, bei so einfachen Formeln ist es ja gar kein Problem oder bei einfachen Platzhaltern wie jetzt hier. Komplizierter wird es natürlich, wenn da wirklich große Rechnungen stattfinden, weil man muss sich immer darüber klar, im Klaren sein, wir haben das zwar passend programmiert, aber im Grunde sind es ja nicht ganz saubere mathematische Berechnungen, weil wenn man das formell sieht, sieht man ja hier quasi irgendeinen Breitengrad oder einen Längengrad, der 23,345 zum Beispiel jetzt bei der Nordkoordinate ist. Das hört ja nicht nach drei Stellen auf, aber bei vielen Rechnungen wird halt so getan, als wären es nur drei Stellen. Also das will sagen, da unterscheidet sich die Mathematik von der Realität, wie es gelebt wird. Das ist hier berücksichtigt. Ne? Also Beispiel, ne, wenn ich jetzt hier nur ein A habe und A ist 1, also wenn ich da stehen habe, 7 Grad, 0, 0, Punkt A, dann ist die Lösung, die die meisten Cache-Owner wahrscheinlich hier meinen, wenn A eine 1 ist, eine 100.
Ich hätte gedacht 0, 0, 1.
Mathematisch ist es aber ja, 0, 0, 1 kann es eigentlich gar nicht sein, weil theoretisch geht es ja viel, viel weiter. Ne? Ja, also, stimmt. Aber das wollte ich jetzt hier gar nicht so breit ausführen, aber nur mal so gesagt. Aber damit kann dieser Rechner umgehen. Also der betrachtet die typischen Geocaching-Rechnungen, wie sie so verwendet werden. Aber es sind natürlich Stolperfallen möglich. Man sollte es vielleicht bei sehr komplexen Formeln dann auch nochmal kontrollieren, ob das Ergebnis auch sinnvoll ist. Mhm. Aber ich würde das hier gerne noch einmal abschließen. Jetzt haben wir das für diesen einen Wegpunkt Station 2 gemacht. Und wenn der Emulator mich lässt, gehe ich nochmal auf die Übersicht der Wegpunkte. Da habe ich das jetzt quasi im Vorfeld, in der Vorbereitung des Caches, noch schön zu Hause, habe ich mir aus dem Listing die ganzen Koordinaten hier schon reinkopiert. Man sieht das hier auch, da steht vor jedem Stationsnamen ist in Klammern X, das heißt, das ist eine berechnete Station. Man sieht auch noch keine fertigen Koordinaten. Man sieht hier quasi nur die Formeln, die ich da eingegeben habe, genauso wie sie auch im Listing stehen, bis hin zum Finale. Und was ich dann habe, es ist ja so, dass zum Beispiel ein A, also die Variable A, wird ja hier bei Station 2 benutzt, aber die wird ja auch noch bei Station 3 benutzt. Da benutzt der Owner dann einmal B und A, um die nächste Station zu berechnen. Und damit ich nicht jetzt in jede Station wieder reingehen muss und da den Wert eintragen muss, gibt es nochmal so einen Variablenreiter. Diese Variablen sind nämlich übergreifend. Die gelten für den ganzen Cache, also für alle Formeln. Ne? Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich, wenn ich den Cache ablaufe, nur noch hier rüber scrollen in dieser Cache-Beschreibung von den Details über die Wegpunkte zu den Variablen. Und dann kann ich hier meine Ergebnisse eintragen. Also ich kann jetzt hier sagen, A ist 1. Und wenn es jetzt richtig funktioniert, wie es soll, wenn ich jetzt zu den Wegpunkten nochmal zurückgehe, erscheint jetzt bei Station 2 die wirkliche Koordinate. Und in dem Moment erscheint sie auch auf der Karte, wenn ich mir jetzt die Karte von dem Cache nochmal aufrufen würde. Ne? Und so einfach kann ich dann durch den ganzen Cache gehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wert für B ermittelt hätte, also ich bin jetzt an der Station 2, dort gibt es den Wert B, dann gehe ich wieder auf die Variablen, trage mir für B beispielsweise die 5 ein. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das Sinn ergibt für die Rechnung, hoffen wir mal. Und dann taucht hier die Station 3 auf. Ne? Und wenn ich jetzt die Karte für den Cache nochmal aufrufe, ihr seht schon, ist langsamer als ein echtes Handy und stürzt auch öfters ab als ein echtes Handy. er hat mich rausgeworfen. Okay, na, aber wie gesagt, die tauchen dann, sobald Koordinaten vorliegen, sind die natürlich dann wie ganz normal händisch eingegebene Wegpunkte auch auf der Karte sichtbar. Und eine wichtige Sache noch, manche Owner machen es einem ja nicht so einfach, dass man einen Wert findet, sondern man muss vielleicht Buchstabenwert von irgendwas bestimmen oder man muss irgendwas addieren. Ich kann natürlich hier auch reinschreiben, wenn ich zum Beispiel jetzt die Variable C suche, und da muss ich, keine Ahnung, drei Tore zählen, wie viele Gitter die jeweils haben. Die haben alle 4 Gitter, also sage ich 4 plus 4 plus 4. Und dann nimmt er auch C gleich 12. Also ich kann hier in diesen Variablen Übersichten kann ich auch nochmal Rechnungen eingeben. Und die können auch relativ komplex sein. Also ich kann da im Notfall auch mit Wurzeln rechnen, mit allen möglichen. Da gibt es, wenn man zwischen dem Variablennamen C und diesem Eingabefeld auf dieses kleine F, dieses Funktions-F hier klickt, öffnet sich so eine Übersicht, was man denn alles machen kann. Ne? Man sieht schon, es ist Cosinus, Quadratwurzel, Runden, Sinus, Tangens, also mehr als man wahrscheinlich braucht. Super hilfreich sind solche Dinge wie Quersummen, iterierte Quersummen. Ne? Das heißt, ich kann hier iterierte Quersumme auswählen, dann füllt er die Formel hier ein, also die Funktion i-Checksum, das steht halt für die iterierte Quersumme, platziert dann meinen Cursor schon in diese Klammern und dann kann ich einfach meine Zahl eintragen. Und es kommt halt unten immer die iterierte Quersumme automatisch raus.
Cool.
Super hilfreich, finde ich persönlich, was ja auch sehr oft vorkommt. Ich öffne nochmal hier diese Funktionen. Sind hier unten noch, wir nennen sie komplexe Zeichenfunktionen, aber ganz oft, ne, Buchstaben, Wort, Wert. Also dieses übliche A gleich 1, B gleich 2, das wird ja sehr oft verwendet. Ne, und das kann ich hier auch mit diese Funktion auswählen. Dann füllt er mir hier schon aus Letter Value. Und ich trage dann einfach rein, keine Ahnung, was habe ich denn gefunden? Rot. Ne, und dann rechnet er mir automatisch aus den Buchstabenwert von R plus den Buchstabenwert von O plus den Buchstabenwert von T, 53. Und wenn das noch nicht reicht, kann ich über das Ganze natürlich auch wieder die Quersumme bilden. Also man kann da relativ komplex auch in diesen Variablen dann tatsächlich noch arbeiten. Aber ich glaube, so diese Sachen wie Quersumme und Buchstaben, Wortwert, damit deckt man schon eine ganze große Anzahl an Caches ab bei den typischen Antworten, die so gesucht werden. Ja, und so kann ich im Endeffekt mich durch den ganzen Cache durcharbeiten. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich sinnvolle Koordinaten rauskriege, wenn ich es bis zum Ende treibe, weil dieser Cache hat jetzt hier zum Beispiel Variablen bis P. Aber je weiter ich komme, desto mehr Wegpunkte werden sich dann hier mit richtigen Koordinaten füllen. Und wenn ich es alles richtig eingegeben habe, habe ich am Ende dann auch tatsächlich die Final-Koordinaten, wenn ich eben alle diese Variablen, die hier gesucht werden vom Owner, ermittelt habe, dann sollte mir CG auch automatisch das Finale anzeigen. So, last but not least würde ich gerne noch sagen, all das, was ich jetzt hier gemacht habe, war natürlich viel Arbeit. Die Arbeit möchte ich vielleicht nicht verlieren, wenn ich einen Cache zum Beispiel nur zur Hälfte mache oder wenn ich mal als Telefonjoker für jemanden da sein soll, nachdem ich den Cache gemacht habe. Man kann dazu in die Cache-Beschreibung wieder gehen und wenn man da ganz nach unten scrollt, das gibt es sowohl für GC als auch für OC. Moment, ich muss runterscrollen. Ich mache es nochmal leer. Gibt es eine persönliche Notiz. Ne, da kann ich mit dem, ist ein bisschen hakelig mit der Maus in diesem Emulator und das Listing ist so lang. Da kann ich hier auf den Stift klicken und kann eigentlich händisch was eintragen. Ne? Toller Cache oder irgendwie sowas. Irgendwas, was ich mir für diesen Cache merken will.
Das ist jetzt aber keine Field Note, oder?
Oder nennt man das Field Note? Nee, das ist keine Field Note. Das ist so eine Cache-Notiz, die wird ja bei OC auch unterstützt.
Ja.
Ne, diese Notiz, die du jetzt einem Cache erlegen kannst, den kann ich hier jetzt auch hochladen. Dann wird sie jetzt in dem Fall in meinen Account auf dem geocaching.com-Server hochgeladen. Bei OC wäre es auf dem opencaching.de-Server oder auf dem jeweiligen Opencaching-Server. Und das haben wir uns zunutze gemacht, denn das ist ja eigentlich nur ein Freitextfeld. Aber wir haben uns gedacht, wir könnten das ja nutzen, um sozusagen ein Backup von dem zu machen, was jetzt auf einer Geocaching-Webseite nicht vorgesehen ist. Ne? Also ich kann da ja nicht meine eigenen Wegpunkte hinterlegen. Aber es gibt hier diesen Button ganz unten links unter der persönlichen Notiz, dieser kleine Pfeil dieser kleine Pin mit den zwei Pfeilen daneben. Wenn ich da draufklicke, lange, dann zeigt er mir an, was er bedeutet. Wegpunkte hinzufügen oder aktualisieren. Ich klicke da jetzt mal drauf und dann füllt CGEO quasi alles das, was ich, springt leider mal wieder nach oben, sorry dafür. Alles das, was ich händisch eingegeben habe an Formeln, und auch an variablen Ergebnissen, ihr seht es hier unten, a gleich 1, b gleich 5, all das kopiert er jetzt in diese persönliche Notiz. Und wenn ich die dann wieder auf den Geocaching-Server hochlade, ist die im Zweifelsfall auch da gesichert. Das heißt, entweder kann ich an dem Cache dann später mal weitermachen, ich bin ja jetzt scheinbar nur bis e gekommen, die restlichen Variablen sind noch leer, oder ich habe es halt auch, selbst wenn ich ihn gefunden habe, später nochmal als Backup, um nochmal was nachzuschauen, wenn vielleicht ein anderer Cacher-Kollege mal den Cache nicht findet oder eine Station nicht findet, dann habe ich hier immer noch alles da. Das ist so quasi noch das, was das Ganze auch nochmal sinnvoller macht und nachhaltiger macht, diese Formelfunktion tatsächlich zu benutzen. Genau. Habt ihr Fragen dazu? War ich ungefähr verständlich und nicht so schnell?
Also schnell warst du, aber dadurch, dass ich es sehen konnte, war das eigentlich doch gut nachvollziehbar. Hat mir auch was gezeigt, was ich noch vorher gar nicht kannte. Danke. Ich habe mal jetzt eine Frage. Genau, du bist jetzt an der richtigen Stelle. Da ist doch bei diesem Variablen-Teil dieser Zauberstab. Und der scannt doch das Listing nach Formeln oder auch schon automatisch durch. Und jetzt fragt Sam zum Thema Formeln. Gibt es eine gute Möglichkeit, die Formeln für CGEO lesbar in Listing zu packen? Ich habe das hier versucht. Es funktioniert aber nur teilweise. Und dann verweist du auf ein OC-Listing. Kannst du mal aufrufen? Achso, kannst du da echte Listings aufrufen in deinem Simulator?
Ah.
Na dann los. OC 187 HC1F6. Ich hoffe, das ist jetzt einer von Tungma.
HC187F6, ja?
Genau.
Was geht mit Enter hier nicht? Kann das sein? Doch, 7F6. Da muss ich hier mit der Lupe suchen, genau.
Kommt auch nicht, oder? Ah, das ist natürlich jetzt schlecht.
Ja, das
kriegen wir hin. Ich guck mal nach, wie der heißt. Der hat ja einen Namen. Ein Bummel durch die Solothurner Altstadt ist ein Multi. Ein Bummel, also kannst du nach.
Ja, ich guck mal, ob
oder Solothurner. So.
Ich hab's, glaube ich, schon. Genau, da ist es.
Super, dann gehe ich mal hier wieder raus. Zack. Guck mir das bei dir an. Genau, und jetzt versuch mal da zu scannen.
Ach so, der hat direkt, der Sam hat direkt hier die CGO-kompatiblen Sachen reingemacht, in der Hoffnung, dass das damit geht. Also, was gehen würde, wenn es jetzt richtig hier drin ist, das habe ich auch noch nie gesehen, finde ich einen kreativen Ansatz, eigentlich eine gute Idee, ist, dass man das markiert. Also, ich probiere jetzt erstmal den Ansatz aus, von dem ich denke, dass er gehen müsste. Kopiere das hier mal und setze mir das jetzt hier unten mal in diese persönliche Notiz. Das ist ja genau das Backup, was wir gerade gesehen haben. Ne? Mal gucken, wie ich es hier einfüge. Oh Gott.
Auch gedruckt halten.
Auch gedrückt halten, okay.
Ah, jetzt kommt es, ja, ein bisschen langsam.
Ja, das ist immer die Gefahr, dass man dann zu schnell ist. So, und in der reinen Theorie, ja, sind jetzt hier die berechneten Stationen und die Variablen nicht. Das ist aber noch ein bisschen ein Bug, den wir, glaube ich, haben. Also theoretisch müsste er jetzt eigentlich auch schon diese Variablen, die hier vorkommen, auf diesen Reiter hier gepackt haben, auf den Variablenreiter. Man kann sie aber einfach auch manuell jetzt schnell eben anlegen. Das ist kein Problem. Also prinzipiell klappt das schon mal.
Aber du hast jetzt eben nicht den Zauberstab benutzt, ne?
Nee, ich habe nicht den Zauberstab benutzt. Ich weiß gar nicht genau, Bernhard, vielleicht weißt du, was der Zauberstab genau macht. Ich kann ihn ja hier nochmal wegmachen.
Guck mal auf, also da steht Scan. Er scannt das Listing, aber...
Nee, das ist hier auch...
Nee, dann schön, da war es dieses mit, genau, mit der Lupe, da.
Scan Listing, genau. Ja. Also das dritte Icon von links in dem Variablen-Tab. Das ist hier Scan Listing. Ja, das ist halt auch so ein bisschen experimentell, ne? Weil es gibt halt 1000 Möglichkeiten, wie man Formeln schreibt und wie man Koordinaten schreibt. Und ihr seht schon, es geht gehörig in die Hose, was er hier so erkennt. Ne?
Deswegen mal eine Frage an euch. Wie würde er denn etwas erkennen? Also wie müsste das dann im Listing drinstehen, damit er weiß, das ist jetzt eine Formel?
Eigentlich steht schon sehr schön hier drin, ne? Also... Als Cacher, als Mensch kann ich es sehr gut lesen, aber an der Maschine ist es immer ein bisschen schwieriger, so ein Pattern zu erkennen. Ich weiß nicht, Bernhard, weißt du, wie das angelegt ist?
Nee, da ziehe ich den Telefonjoker.
Ich dachte, du bist der Telefonjoker.
Ich weiß, dass ein Feature-Request existiert, weil ich den auch angelegt habe. Und zwar wäre mein Vorschlag, das ist aber auch noch nicht umgesetzt, dass man halt Wegpunkte schon vorgibt. Die sind dann eventuell ohne Koordinaten, weil man die ja auf der Strecke erst ausrechnen soll. Aber Wegpunkte haben ja auch immer eine Beschreibung. Und in diese Beschreibung einfach genau diesen String hier reinpackt und wie es dann aus dieser Beschreibung automatisch in eine Formel übernehmen wird. Das wäre ja das im Grunde sauberste, weil diese Beschreibung, gucken wir dann halt, fängt die mit einer Koordinate an? Wenn ja, dann versuchen wir das als Formel zu interpretieren. Das war, wie gesagt, eine Funktion, die noch nicht eingebaut ist. Das wäre so ein Wunsch, den ich an der Stelle noch hätte. Aber es ist halt total schwierig. Für Menschen ist es super einfach zu sehen. Für eine Maschine, die das Listing hier passt, also durchgeht, ist es halt schwierig zu sagen, wo ist jetzt hier, nach welchem N fängt jetzt hier wirklich eine Koordinate mit Nord an? Und by the way, es könnte ja auch S sein, wenn wir
oder
uns
West, auf der Südkante ja, genau, oder anstatt Ost-West, ja.
Und das sind dann sogenannte Regex-Pattern, die man baut, die unheimlich viele Fälle abdecken müssen. Ne? Also ich suche quasi nach N oder S, dahinter zwei Zahlen und vielleicht ein Grad-Symbol. Vielleicht lässt aber auch jemand mal das Grad-Symbol weg oder schreibt Grad. Ne? Also es gibt so viele Möglichkeiten. Im Grunde hat der Sam, oder von wem das Listing jetzt auch ist es vom Sam?
Von Tungma, ja, genau.
Von Tungma, genau. Hat das schon ganz geschickt gemacht, indem er sagt, liebe CGO-Leute, kopiert euch das hier in eure persönliche Notiz, dann habt ihr schon alles, was ihr braucht, um den Cache zu machen. War zwar so eigentlich gar nicht vorgesehen, finde ich aber total super, total kreativ. Das müsste halt der Erklärsatz für CGO-User noch dabei, dass man sich diesen Part hier quasi in seine persönliche Notiz kopiert, wie ich das gerade hier gemacht habe. Und dann hat man ja gesehen, hat er quasi hier schon die Formeln angelegt.
Bei den oder ein Feature-Request an uns, dass wenn CGO-Start und CGO-Ende drin steht, wir das bei Scan-Listing miterkennen.
Ja, das könnte man tatsächlich tun.
Automatisch gleich ernten.
Ja.
Ich habe mal noch eine
Einladung. Dann ist es wieder einfach. Ne? Man sieht hier ist es so formatiert, wie wir es erwarten und mit dem Schlüsselwort davor. Das macht es uns halt erst möglich, das wirklich automatisiert einzulesen, quasi als Backup, auch wenn es in der persönlichen Notiz steht. Genau.
So, jetzt habe ich mal was anderes. Ich muss bloß ein bisschen rumscrollen. Warte mal, ich glaube, ich habe mich mit dem auf, hier ist es, per WhatsApp unterhalten. Und zwar, Augenblick, ich muss mal gucken, wie der Code. Also, Nils, wenn du eine Frage hast, kannst du mal kurz zwischengrätschen? Ich muss mal kurz was recherchieren.
Ja, ich hätte noch eine Frage. Und zwar plant ihr, dass man an Wegpunkte Fotos irgendwie anhängen kann? Ich kenne ganz viele Leute, die machen immer Fotos von irgendwelchen Wegpunkten oder um sich nochmal zu erinnern, was habe ich denn da zu Dokumentationszwecken? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, quasi einem Wegpunkt ein Foto zuzuordnen, wie ich jetzt gemacht habe?
Wegpunkt meines Wissens noch nicht, ne, Bernhard. Es geht, glaube ich, dass man im Cache noch ein Bild hinzufügt, hier oben. Ja, also ich bin jetzt hier von der Cache-Beschreibung quasi nach rechts gegangen, über Logbuch bis zu Bildern. Da tauchen ja einmal die Bilder auf, die der Cache-Owner oder die in Logs auftauchen. Und darüber gibt es eine Sektion eigene, wo ich halt ein Bild aus der Galerie auswählen kann oder ein Bild schießen kann, direkt ein Foto schießen kann. Ich glaube, auf Wegpunkte runtergebrochen tatsächlich nicht.
Nee, man könnte es dann über den Bildtitel vielleicht zuordnenbar machen. Also genau. Für den Menschen, nicht für die Maschine.
Ja, aber ist ja schon mal etwas, okay.
So, jetzt habe ich meinen Wegpunkt gefunden. Ruf mal bitte auf OC.
Ja, Moment, gib mir eine Sekunde, der ist hier wieder nicht so schnell. OC.
1, 8, A, wie Anton, 8, 1. Ist ja fast gespiegelt. 1, 8, A, 8, 1. So, wenn du das Listing dir anguckst, warte mal, ich muss mal jetzt bei dir das sehen, wie du das gerade zeigst. Genau, da siehst du es. Das ist fast nicht lesbar. Weiß auf gelb. Guck dir das mal im Original an. Also du kannst ja auch auf die Webseite gehen da, ne? Im Browser öffnen. Dann sieh ein bisschen runterscrollen. Achso, du musst ja erst die Cookies da. Ja, genau. Cookies, da ist der. Der Text ist eigentlich schwarz auf gelb. Irgendwie wird das durch CGO verhackstückt, sage ich mal. Kann man da irgendwie den Farbmodus ändern in einem Listing von CGO? Also, dass man sagt, zeigt mir das jetzt nicht so an, wie ich es jetzt eben bekommen habe, obwohl es ja ganz anders ist, sondern irgendwie invers oder Dark Mode oder so?
Ja, ich muss jetzt gerade erstmal nachgucken. Also, das Feature gibt es. Es gibt einige Features in dieser Richtung. Ein paar sind noch in Entwicklung und ein paar sind schon fertig.
Ja, wenn aber du das jetzt ist kein Release.
Genau, wenn du jetzt oben auf die drei Punkte gehst, bist in dem Cache-Listing, hast das geöffnet. Gehst hier oben auf dieses Drei-Punkte-Menü, da gibt es ja die normalen Optionen, wie auch Besuch, Loggen, Browser öffnen und so weiter. Dann gibt es hier ganz unten den Punkt Erweitert und da gibt es den Punkt Beschreibungsstil wechseln. Und da hat man so ein paar Auswahloptionen.
Ah, okay.
Standard heißt, also warum passiert das überhaupt? Das passiert deswegen, weil ich habe jetzt das schwarze Theme ausgewählt, das heißt den schwarzen Hintergrund in CGO. Und wir lesen das HTML, also diese Webseite oder über das Okapi kriegen wir die Informationen. Und da steht halt drin, ich habe gelb markierten Text. So, und das kommt halt dann nicht so gut rüber, weil wir halt schwarzen Text zu weißem Text machen, wenn wir ihn auf schwarzem Hintergrund darstellen. Und jetzt weiß ich nicht, was hier das Beste wäre, wahrscheinlich.
Wenn der Text rot wäre.
Monochrom, dann nimmt man einfach alle farblichen Markierungen raus.
Ah ja, gut, dann passt das natürlich nicht, wenn da steht, du musst den gelben Text beachten.
Ja, klar. Ne? Man kann auch sagen, HTML-Quelltext, ne,
nee, das ist
bei Mysteries, sich anzuschauen. Da gibt es ja manchmal so Dinge, die im Quelltext stehen. So ein paar Basisoptionen haben wir halt eingebaut, weil das ist halt, ne, wir müssen es halt irgendwie bearbeiten und optimieren. Und manchmal geht es halt schief, wenn der User das oder der Owner das formatiert hat, den Textstil, kann das halt manchmal nicht so gut funktionieren. Ne? Wir versuchen auch den Kontrast selber zu korrigieren. Wenn wir feststellen, da sind zwei Farben gemixt, also Textfarbe und Hintergrundfarbe, die sind sowieso nicht so toll auf einer Handydarstellung zu sehen, dann versuchen wir das anders darzustellen. Deswegen sehen manche Listings auch ein bisschen anders aus. Deswegen gibt es hier auch noch die Möglichkeit ohne Kontrastkorrektur, weil das kann natürlich auch schief gehen. Ne? So viele Möglichkeiten, wie es da gibt, Farben zu verwenden, die können wir wahrscheinlich nicht zu 100% alle berücksichtigen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, genau.
Sven Gradert möchte sprechen, dann soll er sprechen.
Ja, dann spreche ich mal. Mika, ich habe gerade mal ausprobiert, also bei mir auf dem Handy, wenn ich über CGO meine Kettenreaktion aufmache, dann geht der ganz normal mit weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund. Und wenn ich bei OC meine Kettenreaktion aufmache, dann geht der ganz normal auf gelb, so wie das Listing auch ist.
Hast du denn in CGO den weißen Hintergrund oder den schwarzen Hintergrund?
Nee, ich habe in CGO den schwarzen Hintergrund, so wie du das hier auf dem Beispiel gezeigt hast.
Ah, okay.
Sag doch mal deinen OC-Code, dann können wir das ja mal live nachverfolgen von deiner
Kette. Ja, kleinen Moment, ich schaue mal hier. OC 18816.
Ja, sorry, ich muss hier wieder in das andere Menü gehen, weil ich hier nicht Enter drücken kann aus irgendeinem Grund. Mhm. OC 18816.
Hm? Ja, richtig.
Mhm. Da sieht es okay aus, also so wie, ja, also.
Ich mache es mal im Browser auf. Irgendwas muss unterschiedlich sein dann wahrscheinlich, dann auch im...
Im Browser ist das mit Gelb hinterlegt.
Ah, das ist jetzt die schwarze Schrift, sondern das ist leicht
anders. Ja, das kann sein, dass das dann eine andere Funktion ist, die man in HTML genutzt hat, um es gelb zu machen. Dann kann sein, dass es besser rauskommt. Das ist das, was ich gerade meinte. Es gibt so viele Optionen, wie du in einem Listing-Text unter HTML irgendwelche Formatierungen vornehmen kannst. Kann teilweise schon daran liegen, ist der Text zuerst als schwarz definiert und danach der Hintergrund als gelb oder umgekehrt. Das sind diverse Interpretationen, die dann da gemacht werden. Aber dann ist es in deinem Fall irgendwie besser gelungen. Man müsste es jetzt mal im HTML vergleichen, also wirklich den Quelltext angucken und schauen, warum funktioniert das hier besser. Das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Aber das ist ja schön, dann sieht das hier ja eigentlich besser aus. Hilft bloß dann nichts, wenn man sagt, beachte den gelben Text oder so. Aber das hat man halt immer. Ne? Wir stellen halt nicht platt einfach die Webseite da, sondern wir bereiten das ja nochmal auf. Das kann manchmal toll aussehen, manchmal kann es nicht so toll aussehen.
Mhm. Lars, ich sehe gerade, du hast nur noch 10 Minuten ungefähr Zeit. Lass mich dich eine Frage beantworten, die wahrscheinlich, ich denke mal, außerhalb der Macht von CGO ist. Aber ich glaube, das passiert leider recht häufig. Wenn man einmal ein Log absetzt, dann ist es ja drin. Aber gelöscht kriegt man es ja mit CGO nicht, oder? Das ist ja mehr ein Logging-Tool.
Oder kann man auch Logs machen? Ich weiß es jetzt nicht, wie es in OC implementiert ist. Auf GC, da weiß ich nicht, ob schon released ist, Bernhard. Aber das Log bearbeiten kann man zumindest jetzt schon länger. Also die Funktion gibt es schon, dass man einen gelockten Cache wieder auf sein eigenes Log gehen kann. Dort, glaube ich, lange drauf drückt und dann sagen kann, mein Log bearbeiten. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob man es auch löschen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob diese Funktion fürs OCaPI, also für Open Caching, auch schon eingebaut ist. Mhm. Jetzt habe ich aber auch auf den Stegreif keinen Cache, den ich gerade mal eben so schnell gefunden habe, wo ich das zeigen könnte.
Aber ihr wisst ja schon, OCaPI ist ja quasi die angebotene Schnittstelle zu OC. Und ich bin der Meinung, da es ja auch offen ist, könnte man ja eine Art Request an die Leute stellen. Ich bin der Meinung, das ist mehr kommt aus der polnischen Ecke, ne?
Ja, ich glaube auch. Es kann sogar sein, dass das OCaPI das prinzipiell kann, aber wir die Funktion dafür noch nicht eingebaut haben. Das weiß ich jetzt nicht genau.
Also bei GC geht sowohl Edit als auch Löschen.
Okay, bei GC
bei geht OCaPI habe ich gerade keinen zur Hand.
Genau, da müsste ich mal gucken. Vielleicht kann ich mal, wenn wir eine Minute gibt's, gucke ich mal gerade nach. Ich glaube, ich hatte neulich einen OC-Fund auch hier gelockt. Kann nicht so lange her sein. Aber wenn ich es jetzt nicht auf die Schnelle finde, können wir es gerne noch nachreichen für die Shownotes. Mhm. Welcome to the machine. OC13098. Gucken wir doch mal. Ah, nee, jetzt muss ich wieder. Soll ich schon wieder drauf rein? Suche nach Geocode. OC. Was habe ich gesagt? 13098. Dann probieren wir es einfach zusammen aus, weil ich kann es jetzt auch nicht beantworten. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Cache war, den ich da gelockt habe, aber. Ah ja, ich erinnere mich, in Berlin, genau.
Ach, da warst du bei uns. Dann sag doch nächstes Mal Bescheid.
War auf Schulung in Berlin.
Ja? Oh, Berliner Unterwelten, spannend, ja.
Nee. Also ich habe jetzt hier quasi auf das Listing geklickt, ne? Logged on Linefire. Aber da kriege ich Übersetzungsfunktionen, ich kann es teilen, ich kann es im Browser öffnen. aber ich kriege in dem Fall nicht Log bearbeiten oder Log löschen. Also dann wäre es tatsächlich noch ein Feature-Request. Dann müsste man mal nachschauen, ob das Okapi das im Prinzip hier
überhaupt kann. Anbietet. Genau, das hatte ich vermutet, dass es vielleicht gar nicht möglich ist für euch und deswegen ihr das auch nicht umsetzen könnt. Ja. Hm.
Kann sein, ja. Aber das sehen wir dann. Ne? Also wir würden es erstmal als Feature-Request bei uns mitnehmen.
Bleib mal da noch drin. Drück mal bitte jetzt auf die Lupe. Du bist gerade auf der CGO-Startseite, sage ich mal. Also was man als erstes sieht.
Genau, und die Lupe ist quasi so eine Schnellsuchfunktion nach Geocode.
Aber der zeigt da auch die letzten Aufgerufenen an, oder täusche ich mich?
Der zeigt nur die letzten an. Die Suche, die noch nicht geladen ist, unten.
Okay. Genau,
er würde die letzten anzeigen, aber hier im Emulator zeigt er sie nicht an.
Da ist mir nämlich ein Bug aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch schon behoben wurde. Ich habe zum Beispiel mal einen Cache aufgerufen. Ich weiß definitiv, ich habe es aufgerufen. Ich bin ja auch drin gewesen. Dann bin ich irgendwie aus Versehen, das passiert mir recht häufig leider, wenn ich so gerade hier in diesen Variablen drin bin, dass ich einmal zu viel Back drücke und bin wieder aus dem Listing raus. Denke ich mir, okay, kein Problem, Lupe drücken. Aber dann ist er nicht gleich drin. Da muss ich nochmal, weiß ich nicht, auf irgendwo anders hingehen und dann nochmal die Lupe drücken, dass er es erst beim zweiten Mal wieder drin hat. Also das, was er vorhin bearbeitet hat, ist das erst beim zweiten Lupenklicken funktioniert.
Kann sein, dass da tatsächlich noch ein Bug drin ist.
Das möchte ich werde dir das dann genauer beschreiben, das kommt dann noch. Aber ansonsten großes Lob, ihr habt wirklich eine super Android. CGO ist ein super Tool für Geocaching, also ich wüsste nicht, wo man da noch was da einem fehlt, ist vielleicht sogar eher so, dass es so mächtig ist, dass es schon, ja, man sagt dazu immer hier, wie das Schweizer Taschenmesser ist und manchmal will man vielleicht doch nur ein kleines Taschenmesser.
Ja, das ist auch tatsächlich eine große Herausforderung, wo wir auch oft drüber sprechen und diskutieren, wie man es noch besser hinkriegen könnte. Einmal für die erfahrenen Cacher wirklich alle tollen, schönen Funktionen bietet, aber gleichzeitig einen neuen Geocacher vielleicht nicht total erschlägt mit Features, ne? Ja. Das ist nicht so simpel, ne? Und wir haben tatsächlich auch den Anspruch, dass wir auch Advanced Features haben wollen, wie so ein Formel Editor oder wie ein Routing Tool. Da haben wir jetzt heute nicht viel drüber gesprochen, aber du kannst ja Caches auf der Karte per Langklick auch zu einer Route hinzufügen, dass er dir anzeigt, wie viele Kilometer muss ich denn heute cachen, laufen, Fahrrad fahren, was auch immer. Solche Funktionen sind natürlich toll für Leute, die viel und gerne geocachen. Aber wenn man das hängt dann da stark davon ab, wie du es in so eine Oberfläche, in so eine GUI einbaust, sodass es noch dich nicht erschlägt auf Anhieb. Ne? Da haben wir ja schon einiges verbessert, aber ich glaube, es ist immer noch nicht das klassische Anfänger-Tool im Geocaching, aber bietet halt sehr viele Optionen und sehr viele Möglichkeiten. Für jeden was dabei.
Ja, cool.
Also ich habe gerade mal in der Okapi geschaut und es gibt auf jeden Fall die Funktion Edit und Delete Logs. Jetzt weiß ich aber nicht, ob opencaching.de das auch unterstützt, aber ich würde jetzt mal grob sagen, ja, aber könnt ihr mal gucken.
Ja, und wenn es das tut, ist es, glaube ich, wahrscheinlich technisch gar kein großer Akt, das einzubauen, weil die grundsätzliche Funktionalität existiert schon. Man müsste es dann halt nur so anpassen, dass es auch für Opencaching-Caches auf den unterstützten Ländern halt auch angeboten wird, dass du halt einen Log auch mit CGO bearbeiten kannst. Vielleicht auch noch ein Bild mit anhängen kannst, nachträglich oder auch löschen kannst.
Ja, also man sieht bei OC da in die Richtung, da gibt es auch noch was zu tun.
Vielleicht noch ganz kurz, für die das jetzt vielleicht auch nur im Audio gehört haben oder für die das jetzt zu viel auf einmal war, wir haben eine Online-Hilfe, sage ich mal, oder so ein kleines Handbuch, was wir auch selbst pflegen, wo auch ein paar aus der Community mithelfen. Das ist nicht immer auf dem neuesten Stand, aber es deckt schon mal eine ganze Menge ab. Das ist zu finden unter Manual, also das englische Wort für Anleitung, manual.cgeo.org. Da kann man schon auch einiges rausziehen, wenn man sich fragt, was heißt eigentlich das Icon, was ich da immer sehe, oder wie funktioniert die eine oder andere Funktion im Hintergrund, oder welche versteckten Features gibt es denn auch noch? Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Es gibt viele Dinge, so wenn man da lange drauf drückt, passiert ein Wunder. Das kann man sich da durchaus auch mal durchlesen. Da gibt es noch vielleicht die ein oder anderen Einblicke für jemanden, der sich dann ein bisschen näher beschäftigen möchte.
Klingt nach einem Workshop.
Ja. Also wenn man alle Features vorstellen würde, könnten wir hier stundenlang reden, glaube ich. Tun wir ja schon, aber könnten wir tagelang reden.
Ja, ja, verstehe.
Ich habe es mal in die Shownotes aufgenommen, den Link auch
zu nehmen. Ja, prima. Dankeschön. Genau, und hatte der Bernhard vorhin schon gesagt, wenn Fragen sind, auch aus der Hörerschaft jetzt vom Podcast, support@cgo.org. Wir geben uns Mühe, immer zeitnah zu antworten, je nachdem, wer gerade da ist und wer reinschauen kann. Kann halt ein paar Tage dauern, ne? Ist alles nur unser Hobby, aber Antwort kommt.
Gut, dann vielen Dank euch beiden.
Ja, danke. War sehr spannend, interessant.
Sehr gerne.
Gerne zu danken. Vielleicht noch kurzer Hinweis, weil gerade von Shownotes die Rede war. Ich habe noch 3 Links eingestellt in den Chat. Vielleicht könnt ihr die in die Shownotes übernehmen. Das sind zum einen Links darauf, was tut sich gerade in der Software, einerseits im Release, andererseits im Nightly. Und wir hatten vorhin ja gesprochen über das Thema User-Defined Tile-Server. Also wie kann ich selber einen eigenen Kartendienstleister anbinden? Da habe ich auch noch einen Link eingestellt, wo noch so ein bisschen Hintergrundinfo ist und auch ein Beispiel dazu drin ist, wie man das macht.
Mhm. Prima.
Okay, übernehme ich gleich. Oder auch du?
Ist drin, ja.
Super, du bist schneller, ja, super. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss, weil du hattest ja jetzt nicht mehr groß Zeit. Ne? Also super, dass ihr beide Zeit hattet, überhaupt hier für unsere Jubiläumsfolge Rede und Antwort zu stehen. Und ich sag mal so, das Tool wird immer besser. Ich mag es nicht missen. Und ich bedauere immer jeden, der sagt, er hat nur ein Apple. Dann kann ich ihm leider nicht sagen, ja, sorry, bist auf der falschen Seite.
Ich sage dann immer, für 100 € bekommst du schon ein brauchbares Android-Handy. Damit läuft auch Cegeo.
Ja, genau. Und
ich kenne Leute, die sich tatsächlich ein zweites Handy dafür geholt haben.
Ja, aber das muss man tatsächlich sagen. Du bekommst sehr gute, günstige Android-Handys, die schon mehr als geeignet für Cegeo sind, billiger als ein Garmin sind. Und für den Preis kriegt man keinerlei iPhone. Ne? Also vielleicht ein gebrauchtes irgendwo, was etliche Jahre alt ist und auch keinen Support mehr hat, aber mit Android ist man da schon breiter aufgestellt. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich das im Auto auf ihr Autoradio installiert haben, weil es Android hat.
Okay.
Ja, das war als Anekdote zum Ende. Vielen Dank für die Einladung von meiner Seite auch nochmal. Ich kannte den OC-Talk ja schon aus den Anfängen, war jetzt leider lange nicht mit dabei, aber war schön, mal wieder mit dabei zu sein.
Ja, und wir freuen uns, dass ihr Zeit hattet. Ne? Super.
Danke auch von mir. Und vielleicht sieht man sich mal auf dem Event. Im Zweifel kennt ihr uns an den orangefarbenen T-Shirts.
Cool.
Ja, die mit den unauffälligen T-Shirts, das sind wir.
Gut, dann ja, kommen wir mal weiter. Aber wir können ja jetzt ein bisschen schneller machen, ne, als sonst. Nils, du bist doch Entwickler. Es gab diverse Änderungen auf der Entwicklerseite. Kannst du dazu was sagen?
Ja, bei OC gab es nach längerer Zeit mal wieder ein Update. Und zwar sieht man da nicht viel, aber es wurde intensiv am quasi Hintergrundcode gearbeitet, dass die PHP-Version, das quasi die Programmiersprache, in der unsere Internetseite größtenteils programmiert ist, und die hat immer so unterschiedliche Versionslevel, und dann, das musste jetzt mal aktualisiert werden, war dringend Zeit, war auch ein großer Akt. Danke an alle, die da mitgewirkt haben, dass jetzt OC auch weiterhin zuverlässig laufen kann. Dann gab es eine Sache, Mika, die du dir gewünscht hast,
auch,
dass Events jetzt auch in der Berechnung der vergebenen Empfehlungssterne mitberechnet werden. Mhm. Das ist jetzt neu, also manche Leute haben jetzt vielleicht ein paar mehr Empfehlungen als vorher. genau, und die Foreneinträge auf der Startseite funktionieren wieder, und Import-Schnittstelle wurde repariert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist die, da bin ich jetzt selber nicht 100% sicher, meine aber, dass es die Field Notes sind, oder? Sam, kannst du mal reinschreiben in den Chat, ob du weißt, was das, welcher Punkt ist? Ja, Field Notes, er schreibt genau Field Notes. Also da gab es wohl in der Vergangenheit ein Problem, dass das nicht korrekt funktioniert hat und sollte jetzt korrekt funktionieren. Also gebt gerne mal Rückmeldung, ob ihr da das bei euch dann auch korrekt funktioniert oder ob da noch irgendwer Probleme mit hat. Gerne auch als Kommentar zum OC-Talk.
Ja. Und dann hatten wir noch zwischendurch, ich dachte zuerst, es hat mit dem ganzen Upgrade zu tun, aber das war davon unabhängig, so eine Hacker-Attacke auf OC. Hat jedenfalls Teiling, unser Entwicklerchef, dann quasi behoben. Das hat jetzt
zur Folge. Es waren viele Anfragen, ne?
Also ja, genau. Viele
Anfragen. Nicht Datenbank gehackt, sondern es war einfach irgendwie.
Nein, das nicht.
Massenanfragen auf OC.
Aber das hat, glaube ich, jetzt zur Folge, dass du bei einigen Funktionen, was ich jetzt nicht schlimm finde, eingeloggt sein musst, um diese aufzurufen. Ne? Also, wenn ihr euch wundert,
Bei der Cache-Suche zum Beispiel.
Cache-Suche, genau. Vorher ging das so, jetzt muss ich eingeloggt sein. Das hat diesen Grund, dass wir dann diese Bots und Skripte, die da, ich sag mal, wild geworden sind und uns den SQL-Server oder diese SQL-Datenbank total runtergezogen haben, ein bisschen aussperren können. Ne? Dass es alles nur über Accounts geht. Gut. Ich lasse mal die Cache-List des Monats weg und auch die Tipps und Tricks kommen dann erst beim nächsten Mal. Ja, das Vereinstreffen vom OC-Treff kann ja dann Tuma was sagen, wenn er wieder eine Stimme hat. Im Moment ist er ja ein bisschen sprachlos. Also lassen wir das auch noch weg. Aber ich würde doch gerne noch schnell durch die Events gehen, die jetzt kommen.
Ja, gerne.
So, also, das ist ja immer unsere letzte Rubrik. Wir haben also, ich kann das ja mal teilen, damit man das hier auch für, also wenn wir schon einen Bildschirm haben, dann sollte man das auch nutzen. Also eine Videoübertragung meine ich. So, also gesamter Bildschirm und teilen. So, dann haben wir haben ja alles in unseren Skripten auch drin. Das werdet ihr alles in den Shownotes finden. Es gibt das OC-Rätsel-Event jeden, ich mache das mal dick, Donnerstag von 19 Uhr bis Mitternacht hat die Nummer das nächste OC18B5F. Und worum geht's? Eigentlich nur gemeinsames Mystery lösen. Und da es in der Gruppe ist, geht das meistens auch flink von der Hand und macht viel mehr Spaß, als wenn man alleine es macht. Dann hätten wir rund um die Berolina, das ist auch ein Standard-Event, die immer einmal im Monat für die Berliner Geocacher-Szene. Diesmal ist es am 6.3. Der OC-Code ist immer wieder gleich, weil ich das Listing recycle. Also OCBBFE. Findet also am 6.3. statt, das ist ein Freitag, und diesmal geht's nach Adlershof im Restaurant Athen, also beim Griechen. Dann haben wir mein Newbie-Event, hat auch immer dieselbe Nummer, weil ich das auch recycle. Das ist übrigens, Nils, ihr mögt zwar, ein bisschen Kritik sei erlaubt, ihr mögt zwar, wie soll ich sagen, Event-Teilnehmer jetzt als wie Cash-Funde zählen, aber bei recycelten Listings zählt ja nur ein teilgenommen. Obwohl dieses Newbie-Event ja hier schon, weiß nicht, seit Jahren ist und ich schon zigmal teilgenommen habe, würde das nur ein Einzelplus sein. Aber kein Problem, ich habe jetzt genug Favoriten zu vergeben, also es, oder Empfehlungssterne bekommen, das reicht mir erst fürs Erste, aber das wäre noch die Kirsche auf der Sahnetorte, sagt man, ne? Wenn man das auch hinbekommt. So, also
noch. Ja, ist die Frage, ob man das haben will. Ich würde das zum Beispiel, da würde ich mein Veto einlegen. Ja,
kommt mein Doppelveto. So, also das Newbie-Event wäre am 8. März, Sonntag am Nachmittag um 15 Uhr. Und wir werden und der Wegpunkt von dem Newbie-Listing ist OC6E6B. Und wir werden ein Multi machen, der heißt Pfad der Verzweiflung. Ich hoffe nicht, dass wir verzweifeln. Und er liegt in Schmöckwitz. Das ist sozusagen im südöstlichen Teil Berlins, ganz weit außen, also schon fast Brandenburg. Dann hätten wir den, also ich sage immer Pi-Tag, ja, wie die Zahl Pi eben, auf der Terrasse heißt das Event, von Wolf 82. Das findet in Bayern, genauer gesagt in Aschaffenburg statt. Aschaffenburg, das liegt so süd, auch wieder südöstlich von Frankfurt am Main. Und sein Eventtermin ist der 14.3. Das ist ein Samstag von 14 bis 15 Uhr. Die Wegpunktnummer ist OC18A0E. Und warum ist das jetzt gerade der 14.3.? Weil dieser Pi-Tag, Englisch wahrscheinlich Pi-Day, ist ein zu Ehren der Kreiszahl Pi von ihren Anhängern gefeierter Tag. Er findet jedes Jahr am 14. März statt und geht auf die US-amerikanische Datumschreibweise, also 3-14, beziehungsweise die ISO-Schreibweise -03-14 zurück, die aus den ersten drei Ziffern von Pi in der passenden Reihenfolge besteht. Also Pi ist ja 3,1415926 und da haben sie jetzt eben dieses März 03 und dann 14 für den Tag genommen und deswegen ist es am 14.3. für Deutschland. In Amerika wäre es eben 03-14, dann passt das dann zu der Pi-Zahl. Gut, die feiern also Pi und der gleiche User, Wolf82, feiert eine Woche später, am 21.3. das Goldbacher Zito 0 Nummer 3, auch wieder in Aschaffenburg, diesmal aber schon um 9 Uhr früh. Die Nummer ist OC18AA5 Und das ist eben klassisches CITO. Also wem CITO nichts sagt, das steht für Cash-In, Trash-Out. Wobei so ganz mit Cash-In, du hast ja auch mal ein paar CITOs mitgemacht. Habt ihr dann auch gleich einen Cash gelegt? Also ich kenne es nur als reines Aufräumen, aber selbst einen Cash reinlegen, haben wir noch nie gemacht, oder? Nils?
Ich weiß, kann sein, dass vielleicht mein Owner dafür einen Cash gelegt haben, aber...
Okay. Gut, dann geht's weiter mit einem ganz neuen Ort. Und zwar der Cash oder das Event heißt Multikulti Kulinarisch Trevi vom Team 4 plus X. Das findet in Saarlouis, also im Saarland statt. Am 21.03., also genau wie vorher der Goldbacher CITO, ist also auch wieder ein Samstag, ist ja klar, ab 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr Treffen im Restaurant Trevi. Die Nummer ist OC18B19. So, also irgendwie war es diesmal die Woche der Events, sage ich mal, oder der Monat des Events. Es geht gleich wieder weiter. Meet and Greet auf dem Weg nach Amberg vom User Bayouva. Ich glaube, die 6 müsste, glaube ich, falsch sein. Der heißt nur Bayouva. Ist in Bayern, beziehungsweise genauer in Amberg-Sulzbach, findet am 27.03. statt. Das ist ein Freitag zwischen 15 bis 15.30 Uhr. Das ist ja quasi so die Mindestlänge, die so Events eigentlich haben sollten. Und der OC-Code ist OC18AED. Und er schreibt, zum Austausch und Kennenlernen von Geocachern aus der Gegend, wer mag, darf TBs Coins zum Zeigen mitbringen und auch gerne Geschichten seiner schönsten Geocaching-Abend. Ja, und dann fängt schon etwas an, was es wahrscheinlich nicht nur einmal gibt, sondern mehrmals kommt, aber im Moment gibt es hier nur ein Listing, was bei uns sichtbar ist. Das ist der Dönerstag. Der ist ja weltweit ein Event, was sich damals der User Moenk geschrieben, der sich inzwischen schon zur Ruhe gebettet hat und in Thailand, glaube ich, lebt. Der hatte das damals erfunden und dachte sich, wäre doch eine gute Idee, mal so ein verteiltes Mega zu machen. Also mehrere kleine Events, aber zusammen sind wir mehr als 500. Ist damals von der anderen Plattform nicht akzeptiert worden als Mega-Event. Deswegen ist es bei den Kleinen nur geblieben. Also das. Aber ich glaube, Leipzig hat es wirklich mal geschafft, an einem Dönerstand mehr als 500 Leute zusammenzukriegen. Mal sehen, ob sie es wieder schaffen. Dönerstag 2026 von Schmunzelhase findet in Leipzig statt am 27.03. Freitag. Wobei, warte mal, 27.03., jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee, das ist kein, doch, das ist ein Freitag. Das ist
Freitag, Vierter, oder
und nicht? Und das ist doch eigentlich ein Dönerstag.
Das Event ist aber am 2.04. gelistet.
Ach so, dann, Entschuldigung, dann habe ich da noch das falsche Datum drin. 2.04. würde eher passen, das ist nämlich ein Donnerstag. Dann, sorry, da war ich noch nicht aktuell, wird noch korrigiert. Also ein Gründonnerstag und das ist dann traditionell dann der Dönerstag. Und dann haben wir noch einen Virtuiel-Stammtisch von Carsten 40. Das findet, so wie wir jetzt eben mit Jitsi sind, findet es bei ihm als Zoom-Meeting statt. Und er hat normalerweise immer den 4. Sonntag im Monat, diesmal ausnahmsweise den 5. Das wäre dann also 1, 2, 3, 4, 5. Der 29.03. ist ein Sonntag um 20 Uhr. Und es gibt auch ein Listing dazu. Das wird aber von ihm erst kurz vorher recycelt. Hat die Nummer OC18046. Das Thema lässt er noch geheim. Mal sehen, was kommt. Es ist immer schön, ihm zuzuhören. Das war's. Ich habe fertig. Ach nee, ich bin nicht ganz fertig. Es sollte noch erwähnt werden, für alle, die es noch nicht wissen. Schade, dass hier unsere CGO-Leute schon weg sind. Es gibt ja das OCHQ-Wochenende. Also nochmal für alle, die was mal uns selbst live sehen wollen. Also ihr seht uns ja jetzt, aber mal so zum Anfassen, sage ich. Quasi, da werden viele vom OC-Team hingehen. Du ja auch jetzt, ne?
Ja, ich bin auch da.
Und ich kann euch das Listing mal zeigen. Man kann ja jedes Listing hier oben einfach eingeben. Und das OCHQ hat so einen ganz tollen Code. OCHQ. Und dann gibt ihr einfach nur die 13 ein. So, und dann seht ihr schon, das ist das 13. OCHQ-Event im Schloss Glücksburg. Wo liegt Glücksburg? In Schleswig-Holstein, Bundesland Schleswig-Holstein und die Stadt heißt Schleswig-Flensburg, also da in der Ecke. Ich mache mal ein bisschen größer, dann seht ihr, dass es da auch gleich die Flensburger Fjorde, wie heißt das, Fjorde?
Förde.
Förde zu sehen ist da.
Also es heißt Flensburger Förde, Mika, und Glücksburg ist eine eigenständige Stadt, die liegt ungefähr 15 Kilometer außerhalb von Flensburg.
Und als wir damals, wir hatten ja schon mal vor ein paar Jahren in Flensburg ein Event gehabt, da waren wir doch auch mit so einem Schiff dahin gefahren. Ist das weit von diesem Schiffsanlegerding entfernt, wo wir damals hingetuckert sind?
Nee, das ist eigentlich recht dicht dabei. Okay. Ich meine, wir haben auch da in der Nähe Cash liegen gehabt damals. Die hat der Owner, der das ausgerichtet hat, damals da ausgelegt. Mhm. Also das ist gar nicht so weit. Wenn du jetzt mal deine Maus wieder nach oben machst, vom Cash weg, nee, geh mal runter zum Cash. So, und jetzt die Straße entlang hier. Wenn Ach du so. Hier die... Du kannst ja nicht sehen, was ich dir zeige, aber Richtung Förde rüber. Dann ja? kommst du quasi da, ja, genau da, wo du jetzt bist, da ist ungefähr der Anleger.
Sandweg, ne? Genau, ja, so.
Ja, genau.
Okay.
Da ist der Anleger, wo wir damals angelegt haben. Oh, aber ja. eine Schifffahrt gibt das bei uns nicht.
Nein, ist klar, aber man kann euch per Schiff erreichen, wollte ich damit sagen.
Das kann man.
Genau. Und was ja auch schön ist, ich kenne dieses Glücksburg, also da ist ja ein Schloss hier auf dieser kleinen, ist das eine Insel?
Da findet ja auch das Hauptevent statt auf dem Schloss.
Das kannte ich auch noch nicht. Meine Frau kennt es, aber ich denke mal, sie hat nichts dagegen, es nochmal zu besuchen. Und wahrscheinlich sind ja auch dann die Geschichten, die man dann hört, auch anders, als man damals was gehört hat, weil es anders erzählt wird. Also es wird interessant. Und das ist ja nicht nur dieses eine. Ihr habt ja eine ganze quasi also Vor-Event, Nach-Event. Am besten klickt ihr dann hier auf diese Cache-Listen, die da in dem Listing drin sind. Und dann habt ihr alles zusammen. Da habt ihr dann also auch das Auftakt-Event. Das findet
in Flensburg statt.
Genau, direkt in Flensburg. Und zwar, mal sehen, im Mädas.
Mädas, ja.
Und das extra mit Apostroph geschrieben? Oder ist das so ein Deppen-Apostroph?
Nee, das ist ein Apostroph wegen dem S, weil die heißen Mäder. Und das Restaurant heißt Mädas.
Okay.
Kann also auch das ist Mädas Restaurant. Ja. So musst du das sehen.
Jetzt gehe ich wieder zurück. Dann haben wir eben dieses, was ich eben gezeigt hatte, das Hauptevent. Also das Auftakt-Event war natürlich ein Tag vorher hier. Eventdatum war der 28.8. Jetzt gehe ich wieder zurück. Das Hauptevent ist dann der 29.8.
Was auch aus zwei Teilen besteht, sollte man vielleicht auch erwähnen, weil Listings werden meistens ja nicht gelesen. Mhm. Es fängt ja an vormittags mit der Schlossbesichtigung und nachmittags ist dann das Hauptevent im Restaurant.
Schließt. Ah, nee, oder das Restaurant schließt.
Ja. Oder bis das Restaurant schließt.
Das heißt hier Schlosskeller.
Schlosskeller heißt das. Das ist auch direkt im Schloss, unten im Keller.
Genau. Und dann habt ihr ja noch das Abschied-Event. Das ist dann am 30.8. Und das ist wieder in... Also
das ist wieder in Flensburg, findet aber auch wieder in zwei Abteilungen statt. Fängt an mit einer Stadtbesichtigung oder Stadtführung durch eine sogenannte Petutante. Und anschließend treffen wir uns dann noch in einem Restaurant, das heißt Extrablatt, Café Extrablatt. Das ist da ganz in der Nähe von da, wo auch die Besichtigung anfängt und endet.
Mhm. Cool. Ah, ich erinnere mich.
Also alle schön fleißig anmelden.
Genau.
Also genau, anmelden. Wir brauchen so viele wie möglich. Wir wollen so viele von euch kennenlernen, wie es nur geht.
Ihr wisst ja, ab 20 ist mega.
Bei OC. Ja, bei OC.
Ja, genau. Aber das werden wir doch schon toppen hier. Also da kommen bestimmt noch welche rein. Wenn nicht, machen wir noch ganz viel Werbung. Okay.
Ist ja auch noch ein bisschen hin bis August.
Und dann jetzt ganz zum Schluss noch, jetzt verlasse ich wieder das Event. Danke aber trotzdem, dass du da noch ein paar Worte finden konntest. Hier, wir haben auch noch ein Dev-Treff. Wer also immer schon mal entwickeln wollte für OC und sagt, ach, ich weiß jetzt nicht, wie ich das hinbekomme, ich bin ja ein bisschen hilflos, könnt ihr mir mal helfen mit der Entwicklungsumgebung oder so. Am besten trefft ihr euch immer am ersten Dienstag im Monat. Das wäre jetzt schon in 2 Tagen. Und dann gibt es auch einen Link, der kommt dann in die Shownotes. Ich weiß nicht, wie schnell wir das jetzt hier gerade online bringen. Aber das ist ja egal. Selbst wenn er jetzt den dritten verpasst, dann nimmt er eben den ersten Dienstag im April oder im Mai und so weiter. Und der Link bleibt ja immer gleich. Also nimmt ihr den Link, der ist so wie jetzt hier auch, ein Jitsi-Link. Und der heißt OC Dev Talk und dann seid ihr drin. Ja, gut. Und dann bleibt nur noch zu sagen, wann es weitergeht. am 5.4. zur gewohnten Zeit, 20.30 Uhr. Und wir freuen uns über Bewertungen, hoffentlich schöne, bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und worüber wir uns auch freuen, ich kann ja nochmal nach oben scrollen, dann sieht man sie jetzt auch, über schöne Karten, Postkarten oder Kommentare. Ach so, wer eine Postkarte schicken will, die Adresse ist Mirko Baumann, Allenwickering 2 in 46562 Förde. Und wem das zu schnell war, sagt, ah, das konnte ich mir ja gar nicht merken. Kein Problem, geht einfach auf die OC-Startseite. Und da müsste doch, wenn ihr ganz unten nach Impressum geht und wenn das Ding hier nicht gerade im Weg steht, kann ich das auch wegschieben hier. So, da müsste doch das Impressum sein. Und ich bin der Meinung, genau, da seht ihr auch die Postanschrift im Impressum drin. Nochmal. Gut. Das war's von meiner Seite.
Ja, sehr schön. Dann, ich glaube, wir haben jetzt knapp die 2 Stunden geknackt, ne?
Ja.
Es ist auch schon spät.
Ich glaube, wenn ich jetzt auf Speichern drücke, bricht meine Festplatte zusammen, aber.
Ja. Hoffen wir mal, dass alles geklappt hat. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Vielen Dank für die Teilnahme und dass alle hier so super lang durchgehalten haben. Und mit der Verabschiedung starten. Mika, du darfst mal starten.
Oh, ja, dann. Ich sage danke, dass ihr dabei wart, so lange durchgehalten habt und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, happy caching. Bye.
Dann darf Sven.
Ja, wir sagen danke für die Unterstützung von euch mit der Werbung für unser HQ und schönen Abend noch für den Rest und bis zum nächsten Mal.
Andi?
Hallo, schönen Abend aus Konstanz.
Und dann darf noch John Marco.
Herzlichen Dank.
So, Marco, du bist im Keller, ne? Und dein WLAN ist kommt tröpfchenweise.
Ich muss
hier
sprechen.
Ja, genau.
Ja, auch von mir euch noch einen schönen Abend und sicherlich auch von Sam sehr aktuell. Bis dann. Tschüss.